Herzlich willkommen zum Box-Podcast, Ausgabe 174. Heute mit dabei der Immanuel,
Servus.
der Robert
Guten Tag.
Und ich bin der Eugen. Und wie immer beginnen wir mit dem Rückblick. Und da gab es ja am 24.10. im schönen Schwerin den Kampf Jürgen Bremer gegen Rob Brandt. Ja, Robert. Hat dich der gute Jürgen überrascht?
Überrascht würde ich jetzt nicht sagen, aber er hat eine sehr gute, solide Leistung gezeigt. Brämer war federführend, er hat den Kampf bestimmt. Es gab jetzt, also man kann jetzt vielleicht ein, zwei Runden Brand geben, ansonsten kannst du 10 Runden locker an Brämer geben, der diesmal auch ohne Trainer da war. Er hat sich wohl selbst trainiert. Für Brand hat es auf jeden Fall gereicht. Er hat sich einmal im Kampf eine gefangen, woraufhin er eine blutende Nase hatte, die ihn optisch zwar jetzt etwas wüst aussehen ließ, aber er hat sich jetzt da eigentlich nicht aus dem Konzept bringen lassen. Er hat den Kampf sehr gut bestimmt mit der Führhand, hat immer mal wieder schön kontermäßig was reingehauen. Also, man merkt halt schon, Brämer ist halt ein wirklich guter Allrounder, der alles gut kann. Also ich fand seine Leistung jetzt gut, keine Frage, aber ich habe halt das Problem, wo kann ich diesen Kampf einordnen? Rob Brandt, wie wir im letzten Podcast auch gesagt hatten, ist ja eigentlich ein unbeschriebenes Blatt gewesen, hatte bisher nur nicht so wirklich namhafte Gegner gehabt. Jetzt ist halt die Frage, er ist jetzt, ich würde sagen, er hat versucht gegenzuhalten, aber er hat schon klar verloren gegen Brämer. Nur die Frage ist halt, es soll ja jetzt nicht rausgefunden werden bei diesem Turnier, wer ist so einer der besten Gegner im gesunden Mittelfeld, sondern soll rausgefunden, wer ist der beste Supermittelgewichtler. Und ich habe da halt momentan das Problem, den Kampf irgendwie wirklich einzuordnen. Klar, Brämer
Ja.
ist gut, keine Frage, aber wie gut ist er denn jetzt gegen den wirklichen Top-10-Mann? Das war Brand definitiv nicht. Deswegen habe ich damit jetzt auch leider Probleme, den Kampf als solches auf dem Niveau, also auf diesem Turnierniveau anzusiedeln. Wie gut war Brämer da? Er war gut, aber die Frage ist halt, wie gut ist er halt auf diesem Weltklasse-Niveau?
Genau. Und die Gegner, die jetzt anstehen, oder? Da weiß man jetzt schon ein bisschen mehr, aber da kann man jetzt echt wenig zu sagen, weil man Rob Brandt halt, wie du schon genau oder vielleicht gesagt hast, einfach gar nicht wirklich einordnen kann. Und so kann man auch die Leistung von Brämer auch nicht wirklich einordnen. Das wie er aussah, fand ich auch krass so im Gesicht.
Sagen wir mal so, als er
Das
in
war
den Ring
ja.
reinkam und ich glaube, Imanu hat das erzählt, die Wettquoten gegen ihn, die waren ja auch gar nicht mal so gut gewesen, irgendwie kurz vorm Kampf.
Ja,
Also
das
er
hat mich
sah
halt irgendwie.
ziemlich ausgelutscht aus, hat sich aber gut bewegt.
Ja, fand ich auch. Also beim Wiegen und so sah er fürchterlich aus, fand ich. Und im Ring dann, auch
Hat er
sein.
Leistung gebracht.
Ja, hat er auf jeden Fall, keine Frage, das passt alles perfekt, was du gesagt hast. Aber ich meine, so, wenn du die beiden Gesichter gesehen hast, so, ne, nach dem Kampf, da hättest du eigentlich gedacht, dass Bremer das Ding klar verloren hat. Weil das war ja schon heftig, wie der aussah. So alles angeschwollen, so ein bisschen. Rot alles, also so richtig gesund sah das nicht wirklich aus, was er da. Aber er hat verdient gewonnen, keine Frage, und
Also,
alles gut.
er sah aus, als wäre er jetzt irgendwie aus einer Schlacht gekommen. Dabei hat er aber 10 Runden locker gewonnen.
Ja.
Aber sagen wir mal so, wie gesagt, ich habe jetzt halt wirklich das Problem, diesen Kampf wirklich einzuordnen. Aber ich sag auch, wenn er sich so schlägt wie in dem Kampf, und das ist bei dem ein oder anderen Turnierteilnehmer möglich, dass er sich da auch so verhält, räume ich ihm gar nicht mal so geringe Chancen ein.
Durchaus,
Also
durchaus, ich bin da.
Smith ist gut, keine Frage, aber der hat aber auch noch nie mit so einem wie einem Brämer im Ring gestanden. Muss man auch dazu sagen.
Ja, und ich denke auch, dass das für den guten Jürgen, der Supermittelgewicht, auf jeden Fall die bessere Gewichtsklasse ist, zumindest besser als das Light Heavyweight. Das kommt ihm wahrscheinlich auch eher entgegen so. Und ja, schauen wir mal. Also, ich weiß nicht, ich würde da jetzt auch gar nicht groß drauf eingehen, auf machen wir dann, wenn der Kampf dann, der nächste Kampf für dich ansteht, so. Ob und könnte er und so, sonst wiederholen wir uns nur, aber ja. Schauen wir mal. Oder willst du noch was ergänzen, die Meinung?
Ich denke generell, ist alles gesagt dazu. Gute Leistung von Bremer, verdienter Sieg, klarer Sieg. War so eindeutig nicht zu erwarten. Und ja, bin dann auch mal gespannt, wie er sich dann gegen Smith im Halbfinale schlagen wird. Ich sehe da einen engen Kampf auf uns zukommen und das Turnier wird wahrscheinlich auch sehr spannend, was den Sieger betrifft.
Ja, auf jeden Fall. Sonst vielleicht noch erwähnenswert, auf der Undercard kämpfte Vincent Feigenbutz gegen den einzigartigen Gaston Alejandro Vega.
Beim letzten Podcast wusste man ja noch gar nicht mal, wie der Gegner überhaupt heißen würde.
Ja, aber jetzt der Bewusstsein, Gaston Alejandro Vega, ist das ein Name? Jedenfalls kam er wohl aus Argentinien eingeflogen und verlor in der 11. Runde dann durch K.O. Sehr überraschend. Es hat schon vorher 8 Mal vorzeitig verloren. Aber das wollen wir ja nicht groß erwähnen. Jedenfalls hat der gute Vincent dann wieder gewonnen. Ja, dann kommen wir zum nächsten Kampf. Und zwar einen Tag später, am Samstag, am 28.10., kämpfte Anthony Joshua gegen Carlos Takam. Imano, wie hat dir Anthony Joshua gefallen in diesem Kampf?
Ja, also ich hätte schon irgendwie mehr erwartet, muss ich sagen. Also zumindest, sagen wir mal, was das Kampfende betrifft, also eine frühere Stoppage oder einen früheren K.O., einen früheren vorzeitigen Sieg hätte ich erwartet. Dass es dann erst in Runde 11 passiert, ist durch einen fragwürdigen Abbruch, ist natürlich dann schon generell sehr enttäuschend, weil auch Joshua selbst von sich gesagt hat, dass, ja, der auf jeden Fall vor Runde 9 gewinnen möchte, dann ist er mit seiner Leistung auf jeden Fall zufrieden gegen Takam. Alles, was länger dauert, wäre enttäuschend. Das hat er auch so vor dem Kampf kommuniziert. Dementsprechend, ja, halte ich mich auch ein bisschen an die Worte von ihm selbst. Hat länger gedauert als Runde 9. Ich persönlich bin sogar von, ja, sagen wir, bis Runde 6 eigentlich ausgegangen, dass es beendet ist oder beendet sein wird. Auch wenn Takam natürlich immer unbequemer Gegner ist und war für auch andere gute Leute, die mit ihm im Ring gestanden sind, aber ja, Joshua, natürlich ist die Messlatte natürlich auch relativ hoch momentan nach dem Sieg gegen Klitschko. Er ist halt, ja, the next big thing, die Zukunft des Schwergewichts, so wird zumindest gesagt. Daran, ja, muss er sich natürlich auch messen und dementsprechend erwartet man von ihm natürlich auch immer eine sehr, sehr gute Leistung. Aber er wirkte so im Ring auch ein bisschen, ich weiß nicht, also er ist mit der Geschwindigkeit von Takam in der Defensive und der Beweglichkeit nicht wirklich zurechtgekommen. Hatte wirklich Probleme, da klare Treffer unterzubringen. Die Runden waren zwar natürlich für ihn. Ich denke nicht, dass man Takam da jetzt unbedingt eine oder mehrere Runden geben muss. Hat Joshua schon, ja, nicht unbedingt immer relativ eindeutig, aber er hat sie gewonnen. Aber wie gesagt, er hatte Probleme auch mit der Workrate. Er hat sehr wenig geschlagen. Ja, das lag vielleicht auch ein bisschen am Gewicht von ihm. Ist mit Karrierehöchstgewicht angetreten. Ich glaube mit 113 Kilo oder 115 Kilo. Ich weiß gar nicht genau. Auf jeden Fall Karrierehöchstgewicht.
15,5.
15,5, ja. Also etwas mehr als 2 Kilo mehr als gegen Klitschko. Und da war es ja schon relativ hoch. Beziehungsweise das Höchstgewicht in seiner Karriere. Also hat er sich nochmal gesteigert. Mit 105 ist er, glaube ich, eingestiegen ins Schwergewicht vor 3 Jahren. Und ja, jetzt ist er 10
4
Kilo
Jahren.
schwerer. Oder 4, genau. Das ist natürlich dann schon so eine Sache. Also steht ihm nicht gut, denke ich. Er sollte ja vielleicht gucken, dass er wieder 5, 6 Kilo runterbekommt. Frisst viel Kondition, viel Muskelmasse. Und ja, auch seine Workrate leidet sichtlich darunter. Dementsprechend, ja, würde ich ihm da raten, möglicherweise auch ein paar Kilo wieder abzuspecken. Weil es wurde im Vorfeld auch kommuniziert von Hearns Seite, dass er mit weniger Gewicht eigentlich antreten möchte als gegen Klitschko und dass es dann genau andersrum gelaufen ist, ja, weiß ich nicht. Zeigt das vielleicht auf eine Vorbereitung, die nicht perfekt gelaufen ist, möglicherweise? Woran liegt's? Ich weiß
Ich
es
weiß
nicht.
gar nicht, ob abspecken das richtige Wort ist, weil also jetzt irgendwie Fett wiegt ihr jetzt ja nicht, ne?
Nee,
Also
er
ihr
hat mehr
wiegt ja.
Muskelmasse aufgebaut, hat man das
Genau.
Gefühl,
Und
so.
das
Nur es passt
ist.
halt nicht zu den Worten von Hörns und dem
Ja.
Team, weil
Na,
gesagt
sagen wir
wurde,
mal
man
so, kannst,
möchte mit weniger
abspecken kannst du
Gewicht.
halt schon sagen, der hat halt teilweise Oberarme, die sehen aus wie ein dicker, runder Schinken.
Ja, hatte ich mit
Ja.
dem Freund auch drüber geredet, wenn man die Arme von Wilder zum Beispiel als Vergleich anguckt und dann von Joshua, das ist krass. Also und trotzdem nimmt sich das von der Power ja nicht viel, wenn Wilder nicht sogar mehr hat. Obwohl die Arme gar nicht so viel krasser sind, beziehungsweise, ja, von Joshua sind die eher krasser als von Wilder. Dementsprechend, ja, ich weiß nicht, ob er das muss, ob er das machen muss, dann noch Muskelmasse drauflegen. Also er hat auch mit 105 Kilo schon gut zugelangt, hatte gut Power am Anfang, wo er ins Schwergewicht eingestiegen ist. Ich finde das eigentlich ziemlich unnötig, dass er da ja, von Kampf zu Kampf sich irgendwie vom Gewicht her steigert. Ich sehe ihn da eher schwächer durch werden in vielen Bereichen. Auch von der Beweglichkeit her hatte wirklich Probleme mit der Slickheit von Takam. Und wenn man gegen einen leichten Gegner antritt, sollte man auch selbst gucken, dass man nicht allzu schwer ist. Man eben in sonst anderen Bereichen da eben ja, Nachteile hat. Und die hat man im Kampf dann gut gesehen. Aber trotzdem unterm Strich natürlich ein eindeutiger Sieg gewesen. Klar, war verdient. Nur die Stoppage, hatte ich eben schon angesprochen, war ein bisschen fragwürdig. Also wenn man es abbricht, dann hätte man es auch schon in Runde 5 oder 6 abbrechen können, wegen den zwei Cuts von Takam, die er bekommen hat, durch Schläge. Ich finde nicht, dass man das hätte abbrechen müssen dann in Runde 11. Also da waren zwar 3, 4, 5 ganz gute Treffer dabei, aber er wirkt jetzt nicht so, dass er da kampfunfähig wäre. Die Handschuhe waren oben. Er war noch gut auf den Beinen eigentlich unterwegs.
Ja.
Aber hat sich gedeckt, hat sich geschützt. Dementsprechend musste man das nicht abbrechen. Sehr fragwürdig, aber ja. Wurde abgebrochen. Dementsprechend Runde 11 TKO. Ja, verdienter Sieg, aber wie gesagt, geglänzt hat Joshua nicht. Ich hätte da schon mir etwas mehr erhofft.
Ja, auf jeden Fall. Also, der Abbruch war natürlich auch irgendwie, ja, nicht gerade glücklich, ne? Also er wirkte ja immer noch sehr stabil, sehr koordiniert von der Bewegung. Also ich habe da auch jetzt keinen wirklichen Grund gesehen, das Ding abzubrechen. So, ich meine, da bleibt der Rekord sauber, jeder Kampf mehr oder weniger vorzeitig beendet. Aber ich hätte Takam da schon zugetraut, noch über die Runden zu gehen, weil war jetzt nicht mega hurt oder total kaputt am Ende. Also das und Joshua,
Er war fitter gewesen als wie gegen Povetkin.
ja. Es sah auch sehr gut aus, fand ich, der Takam beim Wiegen und so und im Kampf. Also sah schon sehr fit aus, sehr agil. Dafür, dass er eingesprungen ist, darf man ja nicht vergessen, dass er ein Ersatzgegner war. Also das war schon, wie er in Shape war, das war schon sehr, sehr stark.
Man
Also
kann schon sagen, auf jeden Fall Joshua hatte den stärkeren Ersatzgegner als der andere Champion.
ja. Und ja, und Joshua, man hat gesehen, also wenn er den Gegner nicht sofort gefinisht kriegt, dann geht er in den roten Bereich, ähnlich war es ja auch schon gegen Wladimir so. Da war ja auch.
Wobei, das hat Joshua im Vorfeld aber auch gesagt. Wer weiß, was für ein Kämpfer ich überhaupt bin. Ich meine, im Kampf gegen Klitschko, da war ich schon müde. Vielleicht bin ich ja nur so ein 8-Runden-Kämpfer oder sowas.
Ja.
Oder 5 Runden hat er, glaube ich, gesagt. Ja, und das, was auch Imano gesagt hat, die Muskelmasse, das frisst natürlich auch ganz schön Kondition. Und 115,5 Kilo, das ist auch für einen 1,98 Meter Mann schon eine Hausnummer.
Klar, da muss ja alles versorgt werden mit Sauerstoff und die Punching Power kommt ja auch nicht wirklich aus den Oberarmen, sondern das ist ja mehr so ein Zusammenspiel von Bewegungsablauf und so weiter
Und
mit den Muskeln.
Geschwindigkeit.
Genau, Geschwindigkeit und so und das ist ja, das kommt ja viel zusammen und das macht ihn, wie ich finde, auch nicht wirklich stärker. Also Power hatte er auch mit wenig Kilo, also Muskeln ist ja sowieso nichts, wo man die Power jetzt massiv oder unglaublich steigern kann. Deswegen frage ich mich auch, was soll das, dass er noch mehr Muskeln draufpackt? Er ist sowieso schon so
Modellathlet.
ein Monster einfach und das sehe ich gar keinen Sinn drin, so da noch irgendwie was draufzupacken. Und ja, weiß ich nicht, was er sich dadurch erhofft, vielleicht Aussehen oder so, aber es ist ja kein Bodybuilding-Wettkampf. Sondern es ist halt Boxen, wo man beweglich schnell und schnell sein muss und Kondition haben muss. Und da ist es irgendwo vielleicht ein bisschen kontraproduktiv, wie bei Jack Culshai vielleicht auch, wo wir letzte Woche oder beim letzten Podcast drüber geredet hatten. Ja, aber so, Takam, Ich denke, man hat ihn wahrscheinlich vielleicht rausgenommen, um halt diese lupenreine K.O.-Bilanz zu wahren. Ich glaube, wäre der Ref da nicht zwischengegangen, dann wäre er über die Punkte gegangen. Und klar, da hätte Joshua das Ding auf jeden Fall auch verdient. Auch ganz klar, vielleicht ein, zwei Runden Tack haben wir nicht. Keine Frage. Es war schon auch sehr, sehr klar, der Kampf, aber der Abbruch so fand ich auch nicht korrekt. Viel zu früh und ja. Das war nicht schön. Ja, ich meine, dass Takam unbequem sein kann, hat man ja auch schon gegen Povetkin zum Beispiel gesehen. Oder gegen Parker, wo er auch recht gut performt hat. Und ja, ne, ist aller Ehren wert die Leistung gewesen. Und ich würde Takam trotzdem auch gerne mal, falls nicht irgendwie in naher Zukunft zu Wilder Joshua kommt, würde ich vielleicht Takam auch mal gerne gegen Wilder sehen. Und dann irgendwie so einen Vergleich zu haben.
Takam hat auf jeden Fall auch Biss bewiesen. Ich meine, er war auf jeden Fall deutlich gezeichneter als gegen Povetkin. Er hat aber Zähne zusammengebissen und hat trotzdem immer noch versucht, den Kampf zu machen. Also muss man ihm schon hoch anrechnen.
Ja. Und während er der seit Jahren das niedrigste Gewicht in dem Kampf, also das ist ja Wahnsinn, gegen Povetkin hat er 252 Lips gewogen und jetzt 235,5 gegen Joshua. Doch schon deutlich weniger. Und auch weniger als gegen Parker zum Beispiel. Und ja, also sah gut aus. Und ja, Takam hat auf jeden Fall gezeigt, dass es zumindest ein würdiger Contender ist. So, ne? Das war schon echt okay. Und eine ordentliche Aufgabe für Joshua, der sicherlich jetzt wieder ein Stückchen näher reift. Kann man
Ja,
vielleicht
sagen wir
jetzt sagen.
so, der Kampf war jetzt, sagen wir so, ich glaube für Joshua und sein Team aber auch eine lehrreiche Erfahrung, weil man hat ja dann gesehen, so, okay, er ist ja jetzt nicht unantastbar oder so, er hat ja Schwächen.
Ja.
So, und da kannst du dran arbeiten oder kannst analysieren, wie kann man das verbessern. Ich will auch den Vorschlag machen, lass uns doch von dem einen Weltmeister direkt zu dem anderen kommen, dann können wir ja vielleicht mal so ein paar Quervergleiche ziehen.
Ja, dann machen wir das doch. Und zwar jetzt dieses Wochenende am 4.11. kämpfte Deontay Wilder gegen Bear Mearns Stiverne. Ja, das ist so ein. Ja, Stiverne haben wir im letzten
Oh,
Podcast. Ja.
warte, mir fällt gerade noch ein. Auf der Undercard hat Dillian White gegen Robert Helenius geboxt. Helenius hatte gut angefangen, hat aber dann jede Runde abgegeben und hat verdient nach Punkten verloren. Wirkte lustlos. Mehr, glaube ich, brauchen wir da gar nicht sagen.
Genau. Und dort auf der Karte noch Khalid Yafai hat gewonnen gegen Sho Ishida nach Punkten. Ja, im Superfliegengewicht. Das sollte man vielleicht auch noch sagen. Ja, und dann kommen wir jetzt einfach mal zum Kampf von Deontay Wilder gegen Bermain Stiverne. Und Stiverne hatten wir letztes Mal im Podcast schon gesagt, dass es eigentlich ja, ein unwürdiger Gegner ist, mehr oder weniger. Die halt ja, 2 Jahre nicht im Ring stand. Der hat einen Kampf gemacht nach dem letzten Wilder-Kampf. Das war gegen Derrick Rossi, wo er verheerend aussah. Und jetzt auch beim Wiegen fand ich schon, wo ich ihn gesehen habe, wirkte er relativ unaustrainiert und relativ unathletisch im Vergleich zum ersten Kampf. Und das Bild, ja, was wir da so gezeichnet hatten, von den Eindrücken gegen Rossi und dieser langen Pause und dann das, genau das hat man dann im Ring gesehen, oder Robert?
Da hat man gar nichts gesehen, das war grauenhaft. 2 Runden
Ja.
lang ist er vor Wilder hergestampft. Laufen konnte man ja nicht sagen, so fett wie der war. Ja, Wilder hat ein paar Mal den Jab gehauen und hat dann halt seine rechte Range, Bums lag er da, ist wieder aufgestanden, hat noch ein paar wilde Schwinger gekriegt. Und nach der dritten Salve Schwinger, ja, sackte er an den Seilen zusammen, wie ein nasser Kartoffelsack. So, das war der WBC-Weltmeisterschaftskampf im Schwergewicht.
Ja, und das sah wirklich so danach aus, Imanu, dass da jemand ist, der einfach nur das Geld mitnehmen wollte, oder?
Ja, das ist eine gute Frage. Wollte er das nur? Klar, vom Fitnesszustand her, wie er optisch aussah, möchte man das meinen. Allerdings, die Hände, die er dann genommen hat, beziehungsweise der erste Niederschlag, der war schon wirklich krachend. Ich glaube nicht, dass er den absichtlich genommen hat. Er hat versucht, die Deckung immer geschlossen zu halten, auch bei den Jabs, aber hat halt einmal nicht aufgepasst. Kam dann wieder hoch. Ich denke, wenn er wirklich nur abkassieren hätte wollen, wäre er liegen geblieben, weil das war wirklich ein sehr, sehr harter Schlag zum Kinn, wo er das erste Mal niedergeschlagen wurde. Er kam dann hoch, ja, wurde dann, ging dann auf die Deckung mehr oder weniger eigentlich nur getroffen, ging dann wieder runter. Es war eigentlich kein Niederschlag, der ihn wirklich hätte beeindrucken müssen, denke ich mal, weil wie sogar auf die Handschuhe war, auch wenn die ja, Schläge schon Power hatten, waren sehr weit hergeholt, wie man es von Wilder natürlich auch kennt. Und ja, beim dritten wurde er dann wieder sehr hart getroffen und gut, dann wurde der Kampf abgebrochen. War auch wirklich sehr, sehr benommen durch die Treffer. Ja, ich denke auch, man sollte es nicht überbewerten jetzt oder sagen, dass Wilder hier überperformt hat. Ich denke, das ist eine Mischung aus ja, schwachem Gegnerzustand vom Fitness her und natürlich aber auch muss man die Treffer erstmal so anbringen, wie Wilder sie angesetzt hat. Es waren präzise Treffer. Zumindest beim ersten und beim dritten Niederschlag sehr gut angesetzt und getroffen. Hat es dann gut gefinisht. Ja, also eine Pflichtaufgabe natürlich, mehr nicht. War auch, wie gesagt, nur Ersatzgegner. Entsprechend.
Ersatzpflichtgegner.
So, genau, ja. Und er hat natürlich dann im ersten Kampf auch 12 Runden mit ihm gehen müssen. Hat es jetzt nach einer erledigt. Also, wenn man jetzt Wilder-Fan ist, könnte man sagen, er hat sich weiterentwickelt. Wenn man ihn hatet, könnte man natürlich auch sagen, ja gut, so wie Steve Wander aussah, nur zum Geld abholen gekommen und
da sehe ich ja fitter aus. Ne? Ja komm, ja, wenn du schon die Möglichkeit hast, entweder einen Eliminator zu machen oder sogar die Weltmeisterschaft zu bekommen, da siehst du doch nicht so fett aus. Selbst Leute wie Mario Schwach oder Pianeta, die ja jetzt keine Athleten vor dem Herrn sind, haben bei ihren Weltmeisterschaftskämpfen nochmal eine Schippe draufgelegt. Oder Manuel Char oder so. Die haben sich nochmal extra ins Zeug gelegt. Aber wenn du so eine Plauze vor dir herträgst, da kannst du mir doch nicht erzählen, dass der mal das Training ernst genommen hat.
Nö, wahrscheinlich nicht.
Der Typ ist 39.
Trotzdem muss man den natürlich erstmal in einer Runde dann also abschießen. Also ja, wie gesagt, das ist, denke ich, eine Mischung so aus beidem zusammen. Ja, so eine trotzdem gute Vorstellung von Wilder, auch mit einem präzisen Jab. Natürlich kann man es auch wieder anders sehen und sagen, klar, Steve Van, was der trottet da mit einem km/h nach vorne, ist lethargisch und ist ein leichtes Ziel. Also man kann es ja so und so sehen. Ne? Ich denke, die Wahrheit liegt irgendwo in der Mitte. Ich denke, es ist mal eine gute Leistung von Wilder, aber auch eine ganz schlechte Performance von Steve Van. Bekanntlich sieht man natürlich auch immer nur so gut aus, wie es der Gegner zulässt in dem Fall, ja. Hat die werden es natürlich dann auch zugelassen.
Da hätte nicht mehr viel zur Leichenschändung gefehlt.
Ja, wie gesagt, also ich sehe es als ganz normalen Sieg. Ich sage, es ist eine gute Leistung von Wilder gewesen, den halt in einer Runde rauszunehmen, muss man erstmal schaffen. Auf der anderen Seite, klar, ist der Fitnesszustand natürlich auch so erbärmlich gewesen von Steven, dass man da auch vielleicht sowas erwarten muss, dass er ihn früh schlägt. Alles, was da über die dritte Runde hinausgegangen wäre, wäre wahrscheinlich enttäuschend gewesen. Dementsprechend, ja, hat er seine Pflichtaufgabe auf jeden Fall erfüllt. Ja, ich bin immer noch ein bisschen traurig, dass es da immer ja, zu den Ansetzungen mit Povetkin und Ortiz nicht gekommen ist. Er hat nach dem Kampf auch gesagt und betont, Wilder, er will ja die besten boxen. Die Kämpfe waren angesetzt, er ist nach Russland gefahren, er wollte Povetkin boxen, er wollte Ortiz boxen, die Verträge waren unterschrieben und immer ist dann irgendwas dazwischen gekommen. Er meint, er ist der Beste und er will jetzt Joshua, er will es unbedingt, will nach England fahren und ja, Joshua in seinem Wohnzimmer ausnocken. Das waren die Worte, die er nach dem Kampf dann gesagt hat. Ich denke auch, dass man es ernst nehmen kann, weil wie gesagt, er hat auch in Russland antreten wollen. Er wollte den Kampf ja, es lag ja nicht an ihm, dass es nicht zustande gekommen ist, deswegen
kritisiere ich. Naja gut, eigentlich wollten die seinen Menschen den Povetkin lieber nach Amerika holen, weil sie ja denen da in Russland nicht trauen.
Ja, das stimmt natürlich, klar. Aber er wäre auf jeden Fall dort angetreten, er war ja schon da, hat ein Lager da aufgeschlagen und ja, dann, ich glaube, einen Tag vor dem Kampf, oder was war das? Ziemlich kurz vorher auf jeden Fall.
Kurz, er war glaube ich noch gar nicht in Russland, der war glaube ich irgendwie in England gewesen.
Oder so, ja, auf jeden Fall war da alles schon gebucht und wurde dann halt kurzfristig abgesagt, ja.
Es war eh also, damals äußerst merkwürdig alles so.
Ja,
das ist mit halt TV-Station und keine Werbung für den Kampf und ja.
Kurios auf jeden Fall, genau. Wer jetzt da Verschwörungstheorien.
Naja, bin ich gesagt. Ich sage nur,
Merkwürdigkeiten gab. Nein, nein, ich sag ja nur, bin ja auch da. Ich bin ja auch der Meinung, dass da möglicherweise schon vielleicht, ja, man weiß es nicht.
Genau.
Auf jeden Fall Kann man jetzt hoffen, dass es zu dem Kampf kommt. Ich denke, egal welchen Kampf man ansetzt, viele kritisieren ja auch Wilder immer für seine Gegnerwahl, aber ganz ehrlich, es ist ja ganz egal, gegen wen er jetzt antritt. Auch wenn er gegen Takam geboxt hätte oder gegen, ich weiß nicht, egal wen, gegen Helenius oder gegen Chisora oder es ist ja egal, wen du nimmst, die würden alle klar verlieren. Jetzt kommen natürlich die Leute, die sagen, ja, das ist halt nicht bewiesen, muss er erstmal zeigen. Ja, natürlich, aber ich sehe das schon so, dass Joshua und Wilder momentan die mit Abstand besten im Schwergewicht sind und ich glaube nicht, dass es da irgendjemanden gibt, der beide schlagen kann. Außer es endet irgendwie Lewis gegen Rachman durch einen Lucky Punch oder sowas. Klar ist im
Ja gut,
Schwergewicht natürlich
aber
immer
du hast
möglich,
schon
aber
die, klar, ich glaube auch,
die
dass er
beiden
die
müssen
Schlange wird,
gegeneinander
aber
gewinnen.
ja, aber die Frage ist halt einfach mal, der muss auch einfach mal einen Top-10-Mann schlagen. Der hat bisher nie einen Top-10-Mann geschlagen, außer jetzt als die würden, warum auch immer, WBC-Champ war. Sonst
Richtig.
ist das alles nur so Top 25 maximal, also Top 25 bis Top 50 Ware, die der geboxt hat.
Hast du recht, nur das Problem ist halt im Schwergewicht, dass es da kein Unterschied besteht zwischen den, oder kein großer Unterschied besteht zwischen den Top 10 Leuten, sag ich mal, von Rudy Povetkin, vielleicht kannst du noch höher einschätzen, aber alles, was da drunter kommt, ist ja egal, ob der auf 6 oder auf 25 steht, so von der vom Können, von der Leistungsdichte her, tut sich da nicht viel. Wenn jetzt Platz 6 gegen 25 antritt, das ist ein 50-50-Ding in der Regel. Außer man hat jetzt Hammer gegen Povetkin, das ist dann natürlich wieder was anderes. Okay, es gibt da auch wieder Ausnahmen, klar, aber generell so die Leistungsdichte ist da halt, differenziert sich kaum. Und dementsprechend sehe ich da eigentlich so Matchups. Wie gesagt, Povetkin wäre noch interessant gewesen und Ortiz, okay, die zwei klar.
Povetkin, Ortiz
Aber alles,
und
was
dann
drunter ist,
schon,
die
ja,
verlieren
Parker
alle.
mit größeren Abstrichen und danach so der Rest irgendwie so.
Genau, das ist egal, was du ansetzt, es ist auf jeden Fall enttäuschend so für den Fan, weil du halt im Vorfeld schon quasi weißt ungefähr, wer da gewinnt. Und deshalb ist das halt ja schwierig, da Matchups anzusetzen, die für den Fan interessant sind, so wirklich. Ne? Das ist halt im
Ja, ich
Schwergewicht
meine,
gerade so ein
gegen
bisschen
Gershon kämpft
problematisch.
irgendwie Andy Ruiz oder sowas, wäre sicherlich schon interessanter, aber
Interessanter ja, aber er wird wahrscheinlich auch verlieren. Also ich meine, natürlich, ich weiß, was du
ja, mal
meinst.
gucken, mal schauen, mal schauen. Also weiß ich nicht.
Ja.
Ich bin restlos überzeugt von Wilder, bin ich immer noch nicht, muss ich gestehen. Ist gut, hat gute Ansätze, ja, aber ja, die Gegnerwahl ist halt irgendwie schon so, schon auf jeden Fall nicht die beste, ne? Wie er so
Ja,
an den Tag gelegt hat in
sie ist
seiner
jedenfalls
Karriere.
schlechter als bei Joshua.
Ja, deutlich schlechter natürlich, klar. Ich sah auch schon zum Beispiel bei Boxrec an den Punkten, Joshua 673 Punkte, Wilder 264 bei der Hälfte der Kämpfe.
Ja. Ja, liegt natürlich auch viel jetzt an dem Sieg gegen Klitschko, das ist klar.
Aber auch an den anderen
Aber auch
Gegnern,
an, ja, natürlich, der, ja, ist ja keine Frage. Wie gesagt, ich würde auch lieber auch so ein Brasil oder sowas oder egal, mal gegen Wilder sehen, das ist ja ganz klar. Nur ich bin trotzdem der Meinung, dass das wenig Unterschied macht. Und dass die Leute, die sind auch zu lethargisch. Ich meine, er ist offen und das sind halt, ich weiß nicht, die Jungs, die sind, es ist quasi wie so die Klitschko-Ära rein, so ein bisschen. Also, da sind auch natürlich auch Jungs dabei, die boxen können, aber die sind halt nicht so gut wie die zwei. Also Joshua, finde ich, und Wilder sind schon krass. Also, natürlich muss man es aber auch wieder differenzieren. Wenn ich jetzt die Jungs jetzt in die 90er Jahre setzen würde, könnte man ja theoretisch mal machen. Haben wir ja auch mit Klitschko schon öfter mal darüber geredet, was dann passieren würde. Da würde ich zum Beispiel sie jetzt nicht ganz oben sehen. Wenn zum Beispiel Lewis gegen Wilder antreten würde, ich glaube, das kann Lewis ziemlich schnell beenden. Und auch Lewis gegen Joshua zum Beispiel würde ich auch sehr, sehr pro Lewis sehen. Das liegt natürlich auch immer an der Gegnerschaft, die jetzt so im Schwergewicht rumläuft. Die ist halt leider sehr, sehr schwach.
so ist es. Ja, hier gibt's schon ein paar Namen, aber das ist
Oh.
alles nichts Tolles, so, ne? Also, klar, also Ortiz, Povetkin natürlich, das sind so wahrscheinlich die, die alle nennen. Und dann halt noch die, vielleicht noch so ein paar Kunden, wo es so ein bisschen spannend wäre, aber so viel gibt's da ja natürlich auch nicht, das ist schon richtig. Gut. Bist du sonst
Aber
noch
krass finde
was?
ich, dass Wilder
Ja.
gut 16 Kilo weniger wiegt als Joshua.
Ja.
Oder
Ja,
so ein
ist
paar
auch
Zentimeter sogar Größe.
beweglicher, ne? Also
Ja gut, er
das
ist
ist schon
deutlich
krass.
beweglicher, das stimmt, er ist
Er hat
auch
auch gesagt,
schneller.
er bewegt sich wie ein Mittelgewichtler, hat er nach dem Kampf gesagt. Ich finde, die Aussage ist schon, also dafür, dass er ein Schwergewicht ist, kann man unterstreichen. Der bewegt sich wirklich sehr nice, ist sehr, sehr gutes Foot-Movement. Deswegen auch sehr schwer für die meisten Gegner, denke ich, da überhaupt ranzukommen.
Auch frag mal Spilka, der hat das 4 Runden ohne weiteres geschafft.
Ja.
Also ich finde das jetzt auch nicht so
überragend. Weil er selbst aber auch sehr beweglich ist, der Spilka. Und? Spilka ist einer der beweglichsten Schwergewichtler momentan in der Szene. Darf man nicht vergessen. Auch sehr leicht, der kommt, ist auch
fast. Gerard Washington auch.
Washington hatte sogar, ja, hat gegen Wilder sogar dominiert.
Ja.
Ich. Hat die ersten 4 Runden sogar gewonnen, genau. Da habe ich auch Wilder sehr, sehr kritisch gesehen im Kampf.
Und Washington ist jetzt kein Überboxer.
Ganz und gar nicht. Hat er in seinem letzten Kampf ja auch gezeigt gegen den etwas übergewichtigen Miller, dass Washington eigentlich gar nichts ist. Und deswegen so im Nachhinein hat mich das auch sehr verstört, so dass Wilder dann in den ersten 4 Runden wirklich sehr, sehr schlecht aussah. Kann ich bis heute nicht nachvollziehen. Vielleicht nur off Day oder vielleicht, ja, vielleicht auch nicht so gut, wie man es denkt. Man weiß es halt nicht.
Und Spilka, der halt gegen Wilder in der 9. verloren hat, hat gegen Kovnacki in der 4. verloren. Also ja, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Also das ist mir bei Wilder alles zu viel Hype. Vom Skillset finde ich ihn alles in allem Joshua deutlich stärker.
Aber weißt du, was ich jetzt zum Beispiel glaube, das habe ich ja beim letzten Mal gesagt, dann hast du mich ja mit einem großen Fragezeichen versehen und ich habe ja gesagt, ich glaube auch, dass Wilder härter schlägt als Joshua. Aber halt, weil er es irgendwie unkonventioneller macht. Und weißt du, wer mir jetzt da beigepflichtet hat?
Wer denn?
Nicht mir persönlich beigepflichtet, aber eine ähnliche Aussage gemacht hat. Karl Frotsch.
Okay.
Der sagt auch, der ist der deutlich härtere Puncher. Der ist aber der schlechtere Boxer.
Ja, kann man so unterstreichen, denke ich jetzt nach dem, wie gesagt, nach dem Kampf spätestens auch. Immer wenn er einmal voll durchgekommen ist, hat er die Gegner auch wirklich, da gibt es wirklich 7, 8, 9, 10 Leute, so aus den letzten 20 Kämpfen. Ich sag, die anderen erwähne ich gar nicht. Die
ersten, ja, aber komplett,
die geboxt hat, die waren komplett, ja, aber die waren komplett off. Komplett out. Joshua hat die Jungs eigentlich nie komplett out geschlagen. Das waren oft TKOs, die waren oft am Boden, kamen wieder hoch und dann wurde gestoppt. Das ist der Unterschied. Wilder hat sie komplett weggelockt. Mit einer Hand. Ja, aber bei Joshua ja auch. Der hat ja auch jetzt die ersten 7, 8 Gegner, war ja auch nichts.
Ja, und auch nicht alles mit einer Hand. Das ist ja auch nicht richtig.
Also, ah, gut, aber sag mal, nach einer Salve.
Die waren auf jeden Fall so out, dass sie da.
Und da muss ich ihm auch schon zu beistimmen. Also, wenn Wilder trifft, das sieht eher so richtig aus, als würde das richtig zwiebeln. Klar, das sind natürlich, ist das hier Laufkundschaft gewesen, die der weggeknallt hat. Ja. Aber die K.O.s, die er drin hatte, die waren schon härter als bei Joshua.
Auch spektakulärer. Der hat die mit einer Hand wirklich so angenockt, dass sie dann im Prinzip entweder stehend total K.O. waren oder halt so auf dem Boden lagen, dass sie dann teilweise da auch noch, wie Ljakovic zum Beispiel, mal als Beispiel zu nehmen, gar nicht mehr wussten, was los ist und total out waren. Und das ist bei Joshua eigentlich selten der Fall. Auch Klitschko, der jetzt auch nicht über die besten Nehmerfähigkeiten, sag ich mal, verfügt, hat da viele harte Treffer von Joshua auch genommen. Und ist eben dann auch nur stehend aus dem Kampf genommen worden. Ich glaube, wenn ein Wilder so getroffen hätte, wie es ein Joshua getan hätte, ich glaube, dann wäre Klitschko da ganz schwer off und out gewesen.
Das ist von Sanders auch. Also weiß ich nicht, ob man Klitschko jetzt so easy mal bei ihm wegschießen kann. Also,
Sanders ist aber auch kein One-Punch-Knockouter gewesen.
Ja, aber das war aber auch einer, der mehrfach getroffen hat und dann, halt aber so auch so Schläge gesetzt hat, die vielleicht nicht super hart waren, aber die Zwiebeln.
Ja, richtig. Also wie gesagt,
es gibt ja verschiedene Arten von Schmerzen.
Joshua schlägt auf jeden Fall auch sehr, sehr hart und sehr, sehr knackig, ohne Frage. Aber so
von und präziser.
Ja, genau, richtig. Er hat die präziseren Schläge. Sieht man auch, das Schlagrepertoire, die Variabilität in den Schlägen ist bei Joshua natürlich viel besser als bei Wilder. Aber so die One-Punch-Power, also wie gesagt, gehe ich auch mit Wilder, dass er da noch ein bisschen mehr drin hat. Das ist natürlich, nimmt sich das jetzt nicht unheimlich viel, das sind keine Welten, keine Ligen drin, unterscheidet sich das nicht, aber da ist auf jeden Fall ein bisschen mehr, denke ich, drin als bei Joshua. Aber wie gesagt, das ist natürlich nur
Nord. Sehe ich anders, aber okay. Ich sehe das jetzt, ich weiß nicht, ich finde, das ist äußerst schwer, das zu beurteilen. Klar, das sieht eindrucksvoll aus, aber wenn man so sieht, das sind alles so. Ja, echt schwache Gegner gewesen, die er weggenockt hat. Und die Leute so die mit Euro-Level, also Duaupas und Spilka und vielleicht nicht der alte Oriola, die haben ja, ich weiß nicht, haben die Hände jetzt ja auch nicht ultimativen Damage hinterlassen, so die eine Hand. Also ich sehe in ihnen jetzt auch nicht den Überpuncher in Wilder. Er kann hart hauen, das ist ja überhaupt gar keine Frage. Aber so absolut legendäre All-Time Great Punching Power? Nein, also sehe ich bei Wilder gar nicht so. Aber
ja, weil er einfach halt noch nicht die namhaften Gegner weggeklatscht hat.
Ja.
Die muss er erstmal wegklatschen, damit er irgendwie was wie eine Art wirkliche Legacy hat.
Genau, ja. Sicher. Und deswegen finde ich es auch, wie gesagt, schade, dass damals das Ding ging. Also wie gesagt, zumindest Povetkin, Ortiz, was anderes jetzt. Der hat auch sehr gute Nehmerfähigkeiten, aber bei Povetkin bin ich mir sehr sicher, dass der schwer K.O. gegangen wäre gegen Wilder. Und deswegen finde ich es schade, dass der Kampf nicht zustande gekommen ist. Da bin ich wirklich, das ärgert mich bis heute. Also deswegen ist es nicht bewiesen und daher kann natürlich auch jeder Kritiker immer noch kommen und sagen, nö, Povetkin hätte den abgeschlachtet. Das ist halt nicht bewiesen und es ist sehr schade.
Ja, genau. Abgeschlachtet, glaube ich, sagt auch niemand wirklich. Ne? Aber
es gab viele, viele Leute, die gesagt haben, dass Povetkin da hoher Favorit wäre und dass Wilder da kaum Auftrag hätte oder
so. Wäre halt spannend geworden. Ne? Also wäre heute noch spannend, der Kampf.
Ich wäre auch damals mit Povetkin gegangen.
Ja, viele, viele Leute wären mit
Povetkin
gegangen. Genau. Ich war da eigentlich wirklich, ich bin der Überzeugung, dass Povetkin da gar keinen Auftrag gesehen hätte, weil er an die Reichweite gar nicht rankommt. Ein bisschen plattfüßig ist im Vorwärtsgang und Wilder viel zu slick auf den Beinen ist. Povetkin wäre gar nicht in die Halbdistanz gekommen und wäre total ausgejappt worden, gegen Klitschko auch. Hat er auch keine Treffer gegen Klitschko gebracht. Und ja. Aber das ist halt nicht bewiesen. Man kann darüber dann streiten, weil es zu dem Kampf nicht gekommen ist.
Das ist sowieso interessant, dann ist ein positiver Doping-Case und dann wird weitergekämpft und keine Ahnung. Jetzt im Dezember kämpft er gegen Christian Hammer, der Povetkin. Also, das ist irgendwie, ja, Boxen. Da kann irgendwie jeder nehmen und tun und lassen, was er will. Auch Ortiz werden wir sicherlich bald wieder im Ring sehen. Also, das ist ja. Das, ne, das übliche, grauenvolle Thema.
Ja, und auch eine kleine Ankündigung habe ich heute auf Instagram gelesen. Ich weiß nicht, wie seriös das ist. Auf jeden Fall soll wohl Tyson Fury gegen Shane Briggs für das Frühjahr 2018 als ja mehr oder weniger Aufbaukampf dann für Fury angesetzt werden, habe ich gelesen. Wie gesagt, wie seriös das ist, bleibt euch überlassen. Das könnt ihr selbst einschätzen oder googelt mal danach. Vielleicht findet ihr was.
Hast du, wir können ja mal zum nächsten Kampf auch gehen, wo du gerade Tyson Fury sagst. War es jetzt Monaco oder Monte Carlo? Da war ja auch da war ja auch Tyson Fury zu Gast gewesen und naja, der sah auch da noch nicht in Wettkampfform aus. Nee, da wenn man überlegt, der Typ ist 3 Jahre jünger als ich und sieht aber 10 Jahre älter aus als ich.
Ja, ganz, ganz verheerend. Wie gesagt, hat auch Facebook-Videos gepostet, auch bei Instagram. Guckt mal nach, wenn ihr die Medien habt. Also, plus 160 Kilo, auf jeden Fall.
Das sah schon gut aus, wie er den Hacker getanzt hat, als bei...
Ey, genau das Video meine ich. Und auch sonst, was er da immer so hochlädt mit seinen Kumpels so auf Partys.
Und wenn er mit seinen Kindern grillt, auf dem Boden und so, das ist schon eindrucksvoll, irgendwelche verheerenden Würstchen.
Ja, er lässt sich auf jeden Fall gut gehen, also...
Ja,
wenn er ein Comeback dann wirklich im Frühjahr machen will, dann...
Der sieht echt aus wie wirklich wie so ein irischer Kneipenschreck.
Ja, wäre trotzdem cool, wenn er wiederkommt. In natürlich guter Form, ansonsten braucht man das natürlich gar nicht ins Auge fassen. Ich denke aber auch, in dem Alter, wo er ist, ist das durchaus möglich, da auch in einem halben Jahr in einigermaßen Performance zu kommen, wenn man es denn will. Aber ja, ist halt die Frage, ob er das überhaupt möchte. Aber ich denke schon, weil den Payday gegen Joshua möchte man dann bestimmt nochmal mitnehmen.
Wenn man nochmal ein paar Würstchen grillen will mit den Kindern.
So ist es. Dann ist das so.
Die zahlen sich nicht von selber.
Wollte ich gerade sagen. Da kommt er wahrscheinlich bis zum Lebensende dann auch nicht mit hin. Deswegen wird das früher oder später wohl passieren. Frage halt nur in welcher Form er sich dann...
Genau. Ja. Dann erwähnen wir noch kurz die Undercard von dem Event im Barclays Center. Da kämpfte noch Sean Porter im Weltergewicht gegen Adrian Granados. Der gewann recht souverän nach Punkten und auch verdient. Ja, das sollte man vielleicht noch erwähnt haben. Ja, und Robert, du hast ja schon eben den Kampf erwähnt. Agit Kabayel.
Gegen Chisora.
So ist es.
Ja, ich habe mich bei dem letzten... Podcast wollte ich mich ja auch gar nicht festlegen, wie könnte dieser Kampf ausgehen, und ich muss sagen, ich bin auch froh, dass ich das nicht gemacht habe.
Ich wusste halt einfach nicht, was hat ein Chizora noch wirklich im Tank, was kann der noch leisten oder was ist ein Caballel überhaupt imstande zu leisten, weil er bisher noch nie die wirklichen Gegner dafür hatte, um sowas zu zeigen. Und boah, war ein knapper Kampf. Also ich will jetzt gar nicht wirklich auf die Details eingehen, weil war jetzt kein spannender Kampf. Chizora geht nach vorne, das was er halt am besten kann. Ich finde, Caballel hat das ganz gut gemacht. Er hat sehr viel Rückwärtsbewegung, man viel Maid-Bewegungen, Konterschläge und so. So, das Endergebnis war eine Split Decision. Einer hatte unentschieden und zwei hatten Caballel mit einer Runde vorne. Sehr knapp. Kann man aber geben. Finde ich jetzt keine Fehlentscheidung. Ich fand, er hat eigentlich auch die besseren Treffer drin gehabt als Chizora. Chizora hat zwar, finde ich, teils mehr gemacht, aber ich finde, das war jetzt nicht, er hat jetzt nicht so den Kampf gemacht, als dass man sagen will, dass er eindeutig gewonnen hat. Also, für mich geht der Sieg von Caballel über Chizora in Ordnung. Das bringt ihm jetzt natürlich auch einen immensen Sprung in den Rankings. Aber ich glaube, der Imano hat eine andere Meinung dazu, stimmt's?
Ja, also habe ich gestern auch überall geschrieben, wo ich es schreiben konnte. Ich habe es mitgescored, ich hatte 10-2 Runden für Chizora, bin ich ganz ehrlich. Viele Leute, zum Beispiel bei Sportforen, wer es kennt, viele Nutzer, denke ich, bei Sportforen hören auch unseren Podcast an, deswegen schreibe ich auch mal auf die Medien jetzt zurück, hatten da wirklich, also es gab niemanden, der Caballel mehr als 3 Runden gegeben hat, im Sportforen, wohlgemerkt. Was auf Twitter war, was auf Facebook war, was auf anderen Medien war, ist was ganz anderes. Da hatten wirklich viele auch den Caballel vorne. Deswegen, ja, kontrovers. Also anscheinend kann man dazu eine andere Meinung haben. Deswegen respektiere ich das auch und möchte auch gar nicht sagen, dass das eine safe eine Fehlentscheidung war. Das war gestern mehr aus der Emotion raus so geschrieben. Für mich persönlich, sage ich, war es eine. Ich kann das nicht verstehen in der Sportart, wie man 12 Runden lang im Prinzip bis auf die 12. da hat er ein bisschen mitgeschlagen. Caballel und auch wirklich gute Treffer gelandet. Chizora wirkte da sogar hört. Aber in den ersten 11 Runden oder bis zur 11. Runde hat Chizora den ganzen Kampf nur dominiert. Natürlich hat Caballel ab und zu gekontert, aber in einer Häufigkeit, dass man sich das an einer Hand abzählen konnte. Das waren vielleicht 5-6 Konter pro Runde. Und Chizora hat die komplette Runde dominiert und hat auch Jabs drin gehabt, ist zum Körper gegangen. Natürlich auch viel vorbeigeschlagen, aber im Endeffekt kannst du Caballel so, finde ich, nicht vorne haben am Ende des Tages. Also, da hätte er schon ein bisschen mehr machen müssen. Das war so ein bisschen Tyson Fury-like, wie er gegen Parker gekämpft hat. Er hat das auch so gemacht, der Fury. Einfach nur rückwärts gegangen, hat ab und zu mal so einen Alibi-Jab geschlagen, ein bisschen alibihaft gekontert und hat sich dann am Ende des Tages
auch gegen Parker gesehen.
Gegen Parker?
Ja, Hugi Fury meint er.
Ne? Hugi Fury, ja, ja.
Ach so, ich war gerade, ich habe genau. Schon gedacht, ist da irgendwas an mir vorübergegangen?
Und es war genau der gleiche Kampf im Endeffekt, nur mit zwei anderen Boxern. Der Parker ist genau, wie Chizora auch nach vorne gegangen, hat wenig getroffen, natürlich, hat aber diktiert und ja, Fury hat nur alibihaft gekontert und genauso hat es Caballel ja auch gemacht. Sicherlich waren da, wie du schon eben gesagt hast, auch ein paar gute Treffer drin, ohne Frage, waren ein paar Konter, die wirklich knackig waren, aber die waren halt, es waren zu wenige, um die Runden klar zu bekommen und
Nö, klar war das nicht, das spiegelt sich ja auch in dem Ergebnis wieder, der eine hat es unentschieden und die zwei anderen hatten es mit einer Runde für Caballel vorne. Also, ja, ja, das war schon knapp. Von daher, das, finde ich, geht das in Ordnung. Ich würde jetzt auch, ich finde, die haben sich beide nicht viel getan. Das hat sich ungefähr aufgehoben. Und wenn du es gibt ja auch diese Sprichwörter, die irgendwie kommen, dann hat er halt mal den Champion-Bonus. Ja, das wird es wahrscheinlich gewesen sein.
Wie gesagt, deswegen will ich auch nicht von einem unheimlichen Skandalurteil sprechen. Ich kann nur so von meiner persönlichen Seite sagen, also ich als Punktrichter hätte es 10-2 gehabt für Chizora. Wenn ich es jetzt, von mir ist klar, ich habe natürlich jetzt auch wirklich pro Chizora gescored, muss ich sagen, weil ich ein Typ bin, der dann auch wirklich in so Kämpfen, wo wirklich jemand fast nur vermeiden will. Das war jetzt wirklich in dem Fall mir ein bisschen zu viel des Guten. Also sich entziehen. Ohne Frage ist es eine gute Taktik, ist ja auch Faustkampf, man soll auf defensive Wert legen. Gehört natürlich dazu, aber wenn man das in einem Maße tut, wie das Caballel gemacht hat, das ist eine andere Sportart fast schon gewesen. So ein bisschen Sven Ottke-like, wirklich nur weglaufen und selbst Ottke hat, glaube ich, damals mehr gemacht. Das hat mir persönlich nicht gefallen, deswegen, ja, wäre ich auch mit dem 6-4 jetzt für Chizora noch einverstanden, beziehungsweise, nee, Quatsch, nicht 6-4, sondern eher 7-5. Sagen wir mal so, 7-5 kann ich auch noch mitleben, aber das jetzt dem Caballel zu geben, Oh, also es tut mir schon ein bisschen leid für Shizora. Aber ja gut, im Endeffekt, klar, er ist Champion gewesen, Caballero hat es dann knapp bekommen. Okay, muss man mit leben. Aber man kann das, wie gesagt, kontrovers sehen. Also ja, die Hälfte der Leute sehen es so, die andere Hälfte so. Im Endeffekt knappes Urteil vielleicht. Kann man so geben, aber ich persönlich bin da anderer Meinung. Ich hätte es für Sorge gegeben.
Ja, aber auf jeden Fall schwierig zu scoren. Das ist ja so alt, das altbekannte Problem. Wenn einer der Aggressor ist und schon so den Kampf irgendwo macht und der andere so wegläuft, aber auch gut connected, dann ist es ja immer ein bisschen schwierig, was für einen ja, schöner ist oder so ein höher anrechnet. Ist ja auch so, selbst die englische Sky Crew hatte Caballero da vorne mit Forge und Co. Und andere Engländer hatten auch wieder, ne, Shizora deutlich vorne. Also es ist halt schwierig, ne? Und so gehen die Meinungen halt auseinander. Man kann schon sagen, dass es irgendwo ein bisschen eng war und nicht einfach zu scoren. Und ja, so sportlich kann man ja wirklich, oder kann man ja fast sagen, dass beide wahrscheinlich keine Bäume ausreißen werden, weil Caballero, ich hätte ihm diese Leistung auch irgendwo nicht so ganz so zugetraut, also hat mir schon gefallen, also oder überrascht, was er da gezeigt hat, aber wirklich überzeugt hat er mich auch wieder nicht, und ich habe ja vor dem letzten Podcast, glaube ich, gesagt, dass ich mir eigentlich nicht vorstellen kann, dass Caballero das Ding gewinnt. Aber hat er dann doch, und ich hätte es jetzt nicht so erwartet. Aber
ja, vielleicht hat sich Caballero jetzt ja für einen Kampf mit Hugi Furi qualifiziert. Das ist doch ein schönes Duell dann. Wahrscheinlich werden die sich im Ring nie begegnen und auch keine
Ja,
treffen.
Ja, das wäre doch mal was.
Da huscht dann nur so ein Heulballen durch den Ring.
Ja, das wäre doch mal eine schöne Ansetzung.
Ein Strohball, meine ich.
Ja.
Und im Hintergrund hörst du dann ein paar Grillen zirpen.
Ja, also, was will man dazu noch groß sagen? Ne? Ich bin gespannt, wie es für Caballero jetzt weitergeht, aber ja, also, weiß ich nicht. Wenn es gegen die Elite der Jungs geht, dann wird es natürlich, wird auch für ihn die Luft dann dünner werden. Aber so insgesamt, solide Leistung, gute Abfuhr, Caballero. Auch wenn man vielleicht Shizora vorne hatte, aber die Leistung war nicht schlecht von Caballero.
Wie würdest du einen Caballero gegen Tepa sehen?
Das ist eine gute Frage. Tepa ist halt auch immer so eine. Ja, weiß man nicht, was man da bekommt, ne, wenn er kämpft.
Ach, übrigens, dieser eine Kampf, den ich ja letztens noch mit dir mal besprochen hatte, mit wo wir gesagt haben, wir wussten nicht, wie der ausgegangen ist gegen diesen griechischen Boxer. Ja, der hatte gar nicht stattgefunden, deswegen konnten wir den gar nicht besprechen. Und den hat der wohl irgendwie auch knapp nach Punkten nur gewonnen.
Ja, ist ja genau, 96-95.
Ja.
Ja, Stand heute muss man ja wahrscheinlich schon sagen, dass Caballero der Favorit wäre, weil Tepas Vorstellung zuletzt war natürlich ja alles andere als schön, ne? Also das war schon alles ziemlich.
Ja, was auch ein bisschen am Fitnesszustand, denke ich, von Tepa liegt, ja. Also ich weiß nicht, was mit seinem Gewicht da los ist, seit, ich glaube, wer heißt er noch gleich? Price? War es Price? Ja, Price war es, genau, den er weggenockt hat. Naja, dann glaube ich, wegen Doping irgendwas war ja da. Ja. So, und seitdem er da überführt wurde, ist er in einem verheerenden Fitnesszustand angetreten. Ich weiß nicht, ob er sich da Substanzen eingeflößt hat, die irgendwie das Gewicht reduzieren oder ihm das leichter gemacht haben, mit geringem Gewicht anzutreten. Auf jeden Fall seit diesem Zeitpunkt des Doping-Überführens ist er wirklich verheerend angetreten und hat auch verheerend ausgesehen. Vorher wirkte er beweglicher.
Logischerweise naja, natürlich. Also, ich weiß nicht, ob das an Doping liegt. Du musst ja einfach, wenn du abnehmen willst, nimmst du ja keine Medikamente, sondern du ernährst dich gesund.
Generell schon, klar. Aber es gibt halt Mittelchen, wo du es leichter hast, ne, auf ein gewisses Gewicht zu kommen. Und
ja, sowas soll ja auch. Das stimmt, aber da mal ohne die Diät geht das trotzdem nicht.
Ist richtig, auf jeden Fall. Deswegen, wie gesagt, ist verwunderlich, dass die Sache eben so gelaufen ist, wie sie aktuell ist. Auch nach der ersten Niederlage von Tepa hätte man ja erwarten können eigentlich, dass er daraus gelernt hat. Ich glaube, gegen Duhaupas war das?
Nee, gegen Hammer.
Ah, gegen Hammer, genau. Und dann kam Duhaupas, richtig?
Nein,
genau,
dann kam Wach.
Wach war's.
Wach war's, genau. Ja, die verwechsel ich öfter, sorry dafür. Aber wie gesagt, spätestens dann im Wachkampf hätte man erwarten können, dass er wieder ja, im passablen Gewicht antritt. Ist, glaube ich, etwas leichter auch gewesen als gegen Hammer, aber
4 Kilo.
immer noch, ja, genau, mit Rettungsring um die Hüften und er wirkte alles andere als beweglich. Und dementsprechend, ja, wie gesagt, wenn er sich dann nochmal so in die Price-Form körperlich bringen könnte, würde ich ihn auch als Favoriten sehen gegen Caballel.
Ja,
Aber
aber
wenn man jetzt die letzten Performances zur Grundlage nimmt, dann denke ich schon, dass Caballel durch das gute Movement das nach Punkten gewinnen sollte.
die Leistungskurve geht ja auch bei Tibas stark nach unten, bei Caballel nach oben, und vom Alter ist ja auch ja Tibas 10 Jahre älter als Caballel, und
Richtig.
ja, vielleicht irgendwie Caballel gegen Dimitrenko oder so, so wäre doch mal sexy. Wer weiß, was da demnächst noch kommt. Ich bin so. Mal schauen. Und vor allem, wie er sich dann präsentiert, ob er wieder so agiert gegen wirklich dominante, gute Boxer, wird es natürlich schwer, da mit dem Stil was zu reißen. Aber gut, wir werden es sehen. Aber ansonsten gab die Karte in Monaco ja noch einiges mehr her, oder?
Zum Beispiel ein Evergreen Dimitri Bivol gegen Broadhurst. Das Ding hat eine Runde gedauert.
Und
Ich
was
war
stand?
einmal, das Beste war vor allem, während der Cup angefangen hat, ich bin aufs Klo gegangen, ich komme wieder, der ist vorbei. Ich
Ja.
habe nicht gesehen, wie der K.O. war. Hast du den gesehen?
Nee, den Katalog habe ich auch nicht gesehen.
Du warst auch auf dem Klo.
Ich hatte jetzt auch nicht unbedingt überrascht, dass es wohl der gewonnen hat.
Nee, das nicht, aber nach einer Runde hätte ich jetzt nicht gedacht.
Ja.
Naja.
Aber Bivol auf jeden Fall jemand mit immensem Potenzial und auf jeden Fall auch einer dieser extrem starken Light Heavyweights, die momentan da rumlaufen. Und ich bin mal gespannt, wie es auch mit ihm weitergeht. Weil da gibt es ja doch im Light Heavyweight einige sehr, sehr geile Leute. Und ja, da gehört er auf jeden Fall zu. Zumindest einer, der in den nächsten Jahren so ja, die Hand auf den Thron legen will, weil. Ja, mit Bitterbief und so, da ist schon eine Menge interessante Jungs sind da, treiben sich da so rum. Gut. Dann konnte man noch erwähnen, die anderen Kämpfe auf der Karte. Jamie McDonald kämpfte gegen Liborio Solis. Hat jemand das von euch noch gesehen?
Nee.
Okay.
Also, es waren die einzigen beiden. Naja, den einen habe ich ja auch noch nicht mal wirklich gesehen.
Alles klar, alles klar. Und Scott Quigg gewann auch noch in der 6. Runde gegen Oleg Jefimitsch. Falls man ihn so ausspricht. Doch, das wäre es dann eigentlich so weit gewesen mit der Rückschau. Oder haben wir noch irgendwas vergessen? Irgendwas
Glaub nicht.
ganz Großes. Und wenn doch, dann sorry. Gut, dann kommen wir ja, einfach mal zur Vorschau. Am nächsten Wochenende, dann am 11.11. im Nassau Coliseum in New York, kämpft Daniel Jacobs gegen Luis Arias Imano.
Ja, Jacobs gegen Arias. Arias hat noch die Null im Rekord. Und Jacobs, ja, kennt man natürlich durch seine Kämpfe gegen T-Rock und auch gegen Golovkin. Das sind wahrscheinlich die beiden bekanntesten Gegner in seiner Karriere. Gegen Golovkin eine sehr gute Performance, so ab Runde 4-5 abgeliefert. Sehr knapp, nur verloren nach Punkten. Auch ein bisschen kontrovers hatten auch manche ihn vorne. Ja, gegen Arias ist noch ein bisschen unbeschriebener wahrscheinlich der Gegner, aber natürlich relativ viel Potenzial ausgestattet. Auch ein sehr guter, variabler Boxer, der in jedem Bereich eigentlich schon sehr stark ist. Ist eine gute Ansetzung auf jeden Fall.
Man hätte sich einen einfachen Gegner nehmen können.
Definitiv, genau. Zumal, wie gesagt, Arias eben, ja, noch nicht so die Mega-Erfolge vorzuweisen hat, sag ich mal. Da gibt es Gegner, die das gleiche Skill-Level haben von Arias, denke ich mal, aber schon, sag ich mal, ja, vielleicht lukrativer gewesen wären, so finanziell, was auch finanziell angeht, wie zum Beispiel gegen Golovkin. Also, da hat er wahrscheinlich mehr verdient in so einem Kampf gegen so einen Gegner, als jetzt gegen Arias. Und das Risiko, gegen Arias zu verlieren, ist natürlich auf jeden Fall da. Auch wenn ich Jacobs hier als Favoriten sehe. So, ja, 30, denke ich schon. Ich denke auch, dass er es macht. Nach Punkten würde ich das hier sehen. Rias eigentlich offensiv ist nicht so schlecht, auch ganz gute Nehmerfähigkeiten, wenn er was abkriegt. Denke ich schon, dass er da auch was, also dass er nicht vorzeitig gestoppt wird. Also auf jeden Fall enges Gefecht nach Punkten, in dem Jacobs dann so, ja, vielleicht eine knappe UD, kriegt vielleicht noch eine MD. Zu sagen, 116, 112, 115, 13 nach Punkten für Jacobs würde ich hier tippen.
Ich würde schneller, ich sehe das schneller. Weiß ich nicht, ob Rias sicherlich kein ganz schlechter, aber jetzt auch, denke ich, ein Überboxer. Und ich glaube, dass Jacobs, der doch eine relativ hohe K.O.-Quote hat, den vorzeitig stoppen wird. Also ich denke, irgendwo so mittlere Runden wird er das vorzeitig erledigen, weil Jacobs ja doch auch durchaus ein sehr potenter Mann ist. Also geht er eigentlich kaum eine Chance für Rias. Gut, ansonsten vielleicht noch hier Gerald Miller im Heavyweight kämpft gegen Marius Wach.
Das könnte interessant werden, ne? Ich glaube schon, dass Miller gewinnt, aber die Frage ist halt, kann er es schaffen, einen Wach auszulocken, der bekanntermaßen ein Betonschädel ist?
Ja, das denke ich auch, weil ich meine, bis jetzt hat er erst zwei Leute stehen lassen, der gute Gerald Miller. Und ja, sogar ja, ein Draw im Rekord, aber ja, aber ist natürlich auch noch nicht so die Top-Leute geboxt. Muss man sehen. Aber ist auf jeden Fall eine ordentliche Prüfung für Miller. Und da wird man mal sehen, ob er Wach da was anhaben kann. Der auch nicht unbedingt mehr wirklich geglänzt hat zuletzt. Da muss man ja auch einfach mal sagen.
Klar, was? Der hat Erkan Tepa aber astrein ausgeboxt.
Ja, hat er gewonnen. Davor hat er sich auch.
Ja, hat er gewonnen. Hat er. Hast du Erkan Tepa mal ausgeboxt? Nein, hast du nicht.
Nein, aber ne, das ist ja auch schon wieder jemand, der so am Ende seiner Karriere ist. Und ja, schwierig zu sagen, aber ich denke einfach mal, ja, Miller, jetzt sollte es normalerweise Regelpunktsieg Miller, oder?
Ja, also wer den Kampf gegen Washington gesehen hat, und da habe ich übrigens, ich will nicht sagen auf Washington getippt, aber ich habe auf ihn gesetzt, auf jeden Fall. Ein bisschen Geld, weil er hatte dann eine 8er-Quote nach Punkten. Ich habe mir gedacht, so der Miller ist ja jetzt auch nicht so der ja, mit den besten Gewichten meistens antritt. Washington mit ein paar Slaven Jab, hat ihn gegen Wilder ganz gut ausgesehen in den ersten Runden bis zum K.O. Das könnte einen Punkt geben, ne, für Washington. So, und dann habe ich mir den Kampf angeguckt gegen Miller und habe dann, ja, mit offenem Mund vor dem Monitor gesessen und mir gedacht, so, what the fuck, was macht der Miller da mit dem Washington? Da hatte gar keine Chance, der Washington. Also, das war Wahnsinn. Ich weiß nicht, ob er eine Runde gewonnen hat, wahrscheinlich nicht. Und er war auch am Boden und ja, musste dann total entkräftet danach, ich glaube, 8 oder 9 Runden aufgeben. Miller unheimliches Pressure gemacht, hat eine unheimliche körperliche Dominanz im Ring. Schlägt auch relativ viel, schlägt auch relativ hart. Schlägt relativ viel. Auch dafür, dass er, wie gesagt, nicht so mit dem besten Gewicht antritt. Kondition ist auf jeden Fall auch da.
Erstaunlich, wie bei so einem Andy Ruiz eigentlich. Du denkst so, wie kann so eine Speckschwarte so schnell hauen?
Genau.
Ja, das ist ja, der Typ wiegt ja 140 Kilo, ne? Das ist ja schon.
Ist oder 130, glaube ich. Was immer noch viel ist.
Ist genau, in Washington war der 298 3/4.
Genau. Pfund. Deswegen hätte ich das nie gedacht, dass er den irgendwie gefährden kann, beziehungsweise was heißt gefährden, dass ich K.O. natürlich immer mal im Schwergewicht nicht ausschließen bei der K.O.-Quote auch, aber hätte ich nicht
gedacht. Ja, Washington ist ja schon ein ziemlich athletischer Typ.
Eben, und wie gesagt, gegen Wilder auch gut ausgesehen, deswegen eigentlich schon hätte ich da favorisiert, dass Washington das gewinnt, aber Miller, wie gesagt, trotz seinem Gewicht und ich weiß nicht, vielleicht ist er ja auch in noch besserer Performance im körperlichen Zustand. Ich denke mal, da wird er ja auch dran arbeiten und ich denke, da wird er noch stärker werden als schwächer. Dementsprechend, ja, sehe ich ja auch ganz klar Favorit Miller und wird wirklich spannend zu sehen sein, ob er ihn vorzeitig schlagen kann, den Wach. Ich glaube es ehrlich gesagt nicht, weil Wach ist wirklich, ich weiß nicht, ob was er gegen Klitschko gefressen hat, das war damals krank.
Unfassbar,
ja. Auch über die Runden gekommen und ja, Miller, wie gesagt, der ist schon unangenehm und der schlägt auch sehr hart, aber ich glaube nicht, dass das Wach hier K.O. geht. Ich denke auch Miller nach Punkten, aber sehr, sehr eindeutig. Also, ja. Ich glaube nicht, dass das hier der gute Wach mehr als 2 Runden gewinnt.
Oh, vielleicht schon, aber ist schwierig. Ist ja auch niemand, der irgendwie groß die Runden dominiert und so, also
Ja, zu Beginn vielleicht noch. Wie gesagt, nach vier Runden, wenn es da 2-2 steht, würde es mich jetzt auch nicht wundern, aber alles, was danach kommt, wie gesagt, der Bach ist auch kein Konditionsmonster und den Druck, den der Miller macht, das wird ihm gar nicht schmecken. Ich glaube nicht, dass das irgendwie so spätestens in der zweiten Kampfeshälfte ihm schmeckt und dass er das, wie auch Washington, der hat dann irgendwann gar nichts mehr gegenzusetzen gehabt, weil das unheimlich ist. Diese körperliche Präsenz, Dominanz, der drückt und schiebt den Gegner einfach immer die ganze Zeit vor sich her und schlägt und schlägt und schlägt und schlägt. Und es ist halt, wenn du immer nur in der Rückwärtsbewegung bist, in der Defensive und verteidigen musst, so unangenehm und kostet unheimliche Konzentration. Und wenn du ein großer Gegner bist und ja viel, viel Masse auch mit dir trägst, so, dann kostet dich das mehr Kondition als denjenigen, der da vorne marschiert. Weil du halt immer aufpassen musst, dass du nicht getroffen wirst und ständig in der Rückwärtsbewegung, ständig im Kopf so, oh nein, ich darf hier nicht getroffen werden. Und wie gesagt, es ist ein unangenehmer Gegner und den habe ich eben vergessen übrigens im Kopf. Also den würde ich gerne mal gegen Joshua oder Wilder sehen. Dem würde ich nämlich Chancen geben gegen die zwei.
Ja, schauen wir mal, ne? Wie er denn jetzt da so performt. Am 11. Am 11. ist aber noch ein anderes Event. Und zwar in der großartigen Safe Mart Arena in Fresno, Kalifornien. Von Top Rank, Bob Arum. Oder Bob Arum auch genannt. Arthur Bitebiev, so ein unfassbarer Kämpfer. Unfassbare Power, unglaubliches Skillset, da ist einfach alles da. Gegen einen gewissen Enrico Köllig. Nicht ganz so viel Power. Das ist schon. Es ist real, es kommt. Ist doch Wahnsinn, oder?
Ja. Ganz übel. Ja, wer? Willst du, Robert?
Nee, mach du.
Okay, dann beginne ich. Ja, Wahnsinns-Matchup. Also, keine Ahnung, ob jetzt. Also, ich frage mich immer die Selbsteinschätzung der Boxer. Also, ich bin zum Beispiel jetzt auch, war mal in der FIFA-Spieler und wenn du dann siehst, du spielst gegen eine gewisse Person oder kämpfst gegen eine gewisse Person beim Boxen, dann muss man ja so als Athlet oder als Spieler, je nachdem in welcher Disziplin es auch tätig ist, ja, wissen, was auf einen zukommt. Ich denke, da hat auch jeder Boxer oder jeder Spieler eine gewisse Selbsteinschätzung. Und dann frage ich mich dann doch, warum tun manche Leute sowas? Also, ich meine, die Börse wird ja jetzt wohl auch nicht so eklatant hoch sein für Kölling, dass man das machen muss. Ich meine, klar, wird er damit mehr verdienen als jetzt gegen irgendwen in Deutschland. Aber ja, gegen diesen Boxer, also, das ist, ich weiß nicht, eine Ansetzung ist halt arg gefährlich und er kann halt im Prinzip nur froh sein, wenn er ohne größere Schäden aus dem Kampf kommt. Und dementsprechend, ja, was gibt es da groß zu dem Kampf zu sagen? Also die Frage ist, wie lange überlebt er halt? Wann geht er K.O. und wann ist der Kampf beendet? Das ist eigentlich nur die Frage, die man sich hier stellen muss. Und ich denke mal, ja, wenn es länger als 3 Runden geht, würde mich das wundern. Und dann wäre es auf jeden Fall eine gute Leistung von Kölling. Ja, dementsprechend, ich wünsche ihm da alles Gute für den Kampf. Hoffentlich kommt er verletzungsfrei aus dem Fight raus. Und ich hoffe auch, dass er nicht nur zum Geld abholen jetzt kommt, weil das riecht so ein bisschen danach, weil sonst nimmt ja der Junge das nicht an, irgendwie. Ich meine, das wirst du ja selbst wissen, dass du da keine Chance hast. Und wenn du trotzdem so einen Kampf annimmst, wo du keine Chance hast, dann riecht es nach Ausstieg.
Aber mal gucken. Oder vielleicht sehen er und sein Trainer da etwas, eine Schwäche, die er ausnutzen könnte.
Kann auch sein, man weiß es nicht.
Ja, ganz schwierig. Also bitte, also jetzt, wenn man jetzt mal eine Pound-for-Pound-Liste so grob erstellt, und jetzt die Legacy da rausnimmt, aber jetzt auch nur von der Leistungsfähigkeit angeht, ist BTBF jetzt ja auch schon relativ weit vorne. Ne? Und der ist einfach so aktuell wahrscheinlich einer der stärksten Boxer auf diesem Planeten. Und ja, und mit immenser Power ausgestattet, mit ordentlich Skill, als bei den Amateuren super erfolgreich, hat nur teilweise mal verloren gegen Leute wie Usyk und dann auch recht knapp. Und ja, also das ist schon ein Monster, ne? Was Kölling da im Ring begegnen wird. Und Kölling hat absolut keine Punching-Power. So. Er hat durchaus Skill, auf jeden Fall. Also so ist schon echt nicht schlecht eigentlich sogar. Aber er hat keine Power. Wenn du keine Power hast, dann nützt dir der ganze Skill meistens nicht so viel, wenn du gegen solche Monster in den Ring steigst, im Profiboxen. In den Amateuren kann man das in ein paar Runden noch irgendwie überleben, aber so im Profigeschäft, ich fürchte, er wird einfach so mehr oder weniger durch ihn durchmarschieren und ihn dann recht brutal abschießen. Also ich würde das schon über... Wenn er, sagen wir mal, mehr als 6 Runden steht oder 7, fände ich das schon sehr, sehr überraschend. Also ich glaube, Beterbiev wird einfach durch ihn durchmarschieren. So, ne? Aber ich glaube, es gibt wahrscheinlich auch niemanden, der das anders sieht, oder? Nee.
Was soll ich da jetzt groß zu sagen? Also, im Endeffekt ist doch schon wirklich alles gesagt. Kölling ist, ja, der ist ja nicht schlecht, aber er hat halt einfach keinen Punch.
Nee.
Wenn er klug ist, versucht, macht, setzt er 3 Runden Defensive ab und lässt sich dann bei dem ersten guten Treffer, geht er auf die Knie oder sowas.
Ja, das ist halt so eindeutig, weil Beterbiev ist halt ihn im überall überlegen. Er kann ja alles besser und alles viel, viel härter. Und hat immense Power. Und ja, Kölling, ja, weiß ich nicht. Beterbiev vielleicht aktuell, vielleicht sogar der stärkste Light Heavyweight. Ist schwer zu sagen gerade. Und unabhängig Ranking bei Box 6 zum Beispiel ist er auf 9, aber es liegt halt an eher seiner bis jetzt. Hätte es 11 Kämpfe, ne? Teilweise schon namhafte Gegner wie Claude oder Capello, aber die er auch vorzeitig besiegt hat und sehr eindrucksvoll besiegt hat. Aber jetzt so die ganz großen Namen noch nicht. Aber ist natürlich jemand, den ich auch fürchterlich gerne mal gegen irgendwie Kovalev, Stevenson, Barrera oder so sehen würde. Und da wäre ja auch nicht unbedingt krasse Außenseiter, ne? Und das ist schon jemand, der richtig kann. Und ja, Kölling, weiß ich nicht, ob Sauerland, anscheinend baut man nicht groß auf ihn. Und ja, ist offensichtlich zum Abschluss freigegeben. Sonst würde man ihn nicht in die USA schicken. Also ich sehe da so keinen großen Sinn. Ich denke, zu ARD-Zeiten hätte es das auch so nicht gegeben. Hätte man das versucht, das Maximum da irgendwie rauszuholen, aber da kein großer TV-Vertrag hier irgendwie in Deutschland mehr zu holen ist und viel Geld zu generieren ist zurzeit, geht man einfach diesen Weg und er ist hart und er wird auch sehr hart enden dann für Kölling. Ja. Jetzt mir auf jeden Fall angucken und ja, auf der Undercard steht nicht allzu viel fest. Ein Kampf im Light Welterweight ist noch José Carlos Ramírez gegen Mike Reed. Beide ungeschlagen, einer 20-0, der andere 23-0. Das könnte ganz interessant werden. Sonst ist der Undercard ja eigentlich nichts Großartiges oder nichts, was man jetzt unbedingt erwähnen müsste, wie ich finde. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir zum nächsten Kampf. Und der ist ja doch nicht ganz so eindeutig. Es ist Liam Smith gegen Liam Williams, die Meinung.
Liam Smith?
Gegen Liam Williams.
Gegen Liam Williams.
Ja, die Wettanbieter sehen es 2,0 für Liam Smith zu
1,0. Ah, ist eigentlich auch eher erwähnenswert, als dass wir jetzt wirklich darauf eingehen sollten, oder?
Ja, von daher, enges Ding, England, schaut es euch an.
Ja, würde ich jetzt wahrscheinlich eher den missfavorisieren, aber ist auf jeden Fall eine enge Ansetzung. Und den Kampf gab es ja auch schon mal. Ne? Es ist ja quasi die zweite Ansetzung dieses Kampfes und dementsprechend würde ich dann sagen, geht es wieder so aus, wie es das erste Mal dann auch ausgegangen ist. Vorzeitig für Liam Smith, würde ich sagen. Ansonsten noch Punkte knapp.
Ja, Fakt ist, ein Liam wird wahrscheinlich gewinnen und
wahrscheinlich. Ohne es nicht
ja. Dann, ja. Im Boxsack steht zumindest drin und in manchen Seiten viel bekannt ist dazu nicht, aber. Es gibt ein quasi Comeback zu vermelden.
Der am 25.11.
Am 25.11. genau, in Oberhausen. Die Halle ist auch bis jetzt unbekannt. Also ich wüsste jetzt nicht, wo die kämpfen, aber wahrscheinlich weiß man nicht genau. Jedenfalls kämpft dort der einzigartige Diamant, der deutsche Panzer. Oder der Diamond Boy, wie er sich auch gerne nennt. Der Mann mit den vielen Gürteln. Der Mann mit den beiden, der ist neu erneuert worden. Er hat jetzt 2 Hüften.
Der 6 Millionen Dollar Mann.
Ja. Vielleicht ist er schon bionisch, vielleicht hat man irgendwas eingebaut, man weiß es nicht. Jedenfalls der Diamant, der Panzer, kämpft gegen Alexander Ustinov. Also Ustinov ist ein, auch ein Monster, ist auch so ein 135 Kilo Viech. Das ist schon ambitionierter Gegner, finde ich, für Char nach dieser langen Pause mit zwei neuen Hüften. Ich kann mir auch ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass jemand mit zwei künstlichen Hüftgelenken noch wirklich guter Profiboxer sein kann.
Also, wie der eine, der gegen den Sturm verloren hat, ne?
Ja, ja.
Der hatte ja auch schon künstliche Hüftgelenke.
Also, ich finde, das ist, ich weiß nicht, also für so einen Comeback-Kampf gegen Ustinov antreten. Der Ustinov ist ja jemand, den bessere Leute ja eigentlich eher meiden. Er hat einen Kampf verloren gegen Pulev, der sah ja jetzt auch nicht nur schlecht drin aus. Und ansonsten hat er auch eine Reihe solider Leute besiegt. Und hat durchaus auch ein bisschen Skill. Also, ich weiß nicht, ob das schlau ist von Char diese Gegnerwahl. Oder?
Weißt du, was ich gerade lese? Weißt du, wo das in Oberhausen ist? In der Königspilsener Arena.
Oh. Aber die kriegen die.
Los, komm. Kannst du sehen hier bei Ticketmaster. Samstag, 25. November, Manuel Scharfing gegen Alexander Ustinov. Und da steht sogar auf der Home, also bei Ticketmaster, steht noch WBA-WM im Schwergewicht.
WBA-WM im Schwergewicht. Mhm.
Hä? Hab ich aber gelesen, aber es sind jetzt. Ja, natürlich nicht. Aber es gibt, warte mal. Da sind sehr viele Blöcke nicht verfügbar.
Ja. Die Halle ist ja auch recht groß, ne?
Die ist sehr groß.
Die Tickets gibt es ab 35 Euro. Das heißt, wow. Preisklasse 6, 35,18 Euro. Also die billigste Karte, also das finde ich schon. Das ist schon ein ambitionierter Preis.
Ja, die Hüfte, die muss ja irgendwie wahrscheinlich noch nachträglich bezahlt werden.
Ne? Genau, die ist wahrscheinlich aus Diamant oder mit Diamant. Ja,
wahrscheinlich. Ist auch der Diamond Bond. Von daher, ja.
Panzerstahl mit Diamanten besetzt. Ja, also das finde ich schon, also 35,18 Euro für ein Ticket für den Kampf, wo noch überhaupt keine Undercard feststeht.
Ich würde nicht mal 1 Euro ausgeben, um in die Halle zu kommen, wenn ich
also, ehrlich. Also
ich finde den Kampf jetzt gar nicht neu.
Wir alle drei wohnen ja nicht allzu weit weg von Oberhausen. Ne?
Richtig.
Das ist ja im Auto innerhalb so ein Stündchen schon zu erreichen. Und ich habe ja null Interesse, da hinzugehen. Wenn ich Freikarten würde, ich.
Gut, ich würde es nicht machen. Ich würde es nicht.
Boah, es gibt nicht mal eine Undercard.
Ja, aber es wird sicher. Es gibt noch nicht mal eine WM.
Die Ansetzung ist halt. Ja, gut, ich würde es mir im Stream wahrscheinlich oder im Fernsehen, wo man es dann zu sehen kriegt, dann schon anschauen.
Es wird aber gut.
Und da ist ja irgendwie auch noch nichts bekannt.
Aber, ja, wer soll das auch übertragen? Ich meine. Das Problem ist halt, man kann es wohl nicht als Weltmeisterschaft verkaufen, so wie es in gewissen Medien entnehmen konnte. Schlussendlich soll wohl der Verband entschieden haben, es ist keine WM und auch kein
Interim-WM.
Nein.
Aber da geht es ja bestimmt wieder um irgendwelche East-West-Asia-Pacific-Super-Silver-Belts.
Das so. Kann gut
also
sein.
Also ich denke ja schon, dass ja eine ordentliche Anzahl an Gürteln der Manuel mit in den Ring nehmen wird, oder?
Das stimmt, das ist ja immer so.
Also so unter 5 Gürtel geht er doch nicht in den Ring.
Ja, aber jetzt, wie gesagt, um eine reguläre Weltmeisterschaft wird es wohl nicht gehen und dementsprechend ist es dann für die Fernsehgestalten schwierig, da was zu übertragen. Und sonst hätte man es ja wirklich wieder verkaufen können als die Chance für Manuel Char dann nach Schmeling, der, na, ihr wisst, ist dann halt der, ja.
Ja, nach diesen ganzen
Schicksalsschlägen. Deutschland zu werden. Genau, und dann diese ganzen Schießereien und angeschlagen im Krankenhaus und neuer Hüfte und so vielen schweren Niederlagen wieder zurückgekämpft und ja, man hätte sich da schon eine schöne Story draus drehen können, aber da das halt nicht der Fall ist, glaube ich auch kaum, dass das übertragen wird, aber schauen wir mal, ne? Bin gespannt.
Also, ich weiß nicht, was man machen muss, um die Köpi Arena zu mieten, aber das kostet doch einen Haufen Geld, das Ding für eine Veranstaltung zu buchen.
Also Köpi Arena, da sind eigentlich nur die großen Top-Acts drin, weil die ein Ding auch voll machen.
Ja, auch Sturm hat das Ding nicht voll gekriegt, ne? Also,
Kein,
und der
oder,
billigste Ticket.
Oder es ist halt irgendwie so, oder er boxt quasi im Vorprogramm von gerade irgendeiner tourenden Band. Wahrscheinlich boxt er im Vorprogramm von den bösen Onkels oder so.
Ja, wer weiß, ne? Aber Sturm hat das Ding nicht vollgekriegt mit okayem Gegner. Und das, also, und da kostet das billigste Ding bei Sturm 15 Euro oder so. Bei McDonald's konntest du teilweise die Dinger kriegen zum Menü. Also, es ist wirklich ein Rätsel, unter Sat 1 zu übertragen. Und hier kein Fernsehsender, gar nichts. Promotion, also ich habe noch keine so groß gesehen dafür. Ich frage mich wirklich, also außer jetzt vielleicht so seine ganzen Buddies und so, aber wer zahlt denn da Preisklasse 6, 35,18 Euro, das zweitbeste Ticket, 67,90 Euro? Also das finde ich überaus ambitioniert. Und ich frage mich wirklich, wer ich bin echt, ja. Also ich bin gespannt, wo das kommt und ob es kommt und ob der Kampf überhaupt stattfindet, da würde ich jetzt auch.
Also ich sehe jetzt hier gerade einen Flyer.
Ja.
Königspilsen Arena Oberhausen auf Sky Sport.
Okay. Interessant.
Hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass der einen Sky-Deal anzieht. Andererseits, was hat Sky schon?
Sky Deutschland?
Oder sind ja nicht
auch die hier Kraft geht Sky Sport News.
Achso, kann man quasi für 10 Euro dann wahrscheinlich erwerben.
Pay-Per-View,
Jack. Krass. Da war letztens aber auch der Dingens hier, wie heißt der noch gleich? Der Feigenbutz, den konnte man auch für 10 Euro erwerben.
Da will ich auch gerne mal wissen, wie viel das getan habe.
100 Euro hat Sky vielleicht eingenommen.
Wer weiß. Aber jemand, ich habe dir das Bild gerade geschickt. Guck mal drauf. Da steht Sky Sport News HD. 25.11.
Das ist im Free TV, ne? Sky Sport News HD ist es frei empfangbar im Kabelnetz, oder?
Ah.
Okay.
Ah, gut.
Das aussieht seine Narbe, wirklich eindrucksvoll.
Wahnsinn, ja. Dann kann man sich ja doch angucken.
Aber wenn er mal in einem körperlichen Zustand ist, wie auf dem Foto?
Ja, aber selbst dann gewinnt er das halt nicht. Sag ich, der ist doch, also, sorry, Manager ist, der hat schon gegen ganz andere Leute das Urteil dann geschenkt gekriegt. Die waren 3 Ligen unter Ustinov. Und der hat sich ja nicht verbessert in irgendwelchen Bereichen oder so. Der ist total limitiert, der hat keine Power, er hat einfach im Prinzip gar nichts. Also, es ist einfach. Also, wenn sich. Ich weiß nicht, was mit Ustinov ist. Der hat auch in den letzten Jahren kaum noch irgendwie gute Gegner geboxt. Er ist natürlich schon über 40 mittlerweile. Das ist halt das einzige Fragezeichen, was ich dahinter stelle. Aber der Ustinov hat im Prinzip relativ solide Leute geschlagen, die besser waren als Char. Gegen einen verloren. Okay, es war Pulev, aber auch der Kampf war relativ eng. Bis er dann schlussendlich dann zu Ende war. Oh, also. Für mich ist da Ustinov klarer Favorit. Aber gut, man weiß natürlich nicht, was da mit den Punktrichtern auch wieder ist. Ne? Den Char auszunocken ist jetzt auch nicht so leicht. Kann natürlich auch sein, dass das irgendwie mal wieder so eine kontroverse Punktentscheidung am Ende gibt. Das würde mich jetzt auch nicht wundern. Also ich denke schon, nach Punkte geht das aus und würde, wenn es neutral zugeht, da Ustinov klar vorne sehen. 116, 112, 117, 111, aber who knows, was da dann am Ende des Tages wieder gepunktet wird.
Ja, ist auf jeden Fall engagiert bei der Sache und ist immer wieder verwunderlich, wie Char das alles so hinkriegt. Ne? Also ist schon gut, aber ich finde es immer wieder lustig, das alles mit anzusehen und ich bin mal gespannt, wie viele Leute dann wirklich da Eintritt zahlen. Und
was ist denn euer Tipp, wie es ausgeht?
Ich würde sagen, also ich würde auch eigentlich mit Ustinov gehen, zumal jetzt einfach mal er Char ja auch nicht besser wird und naja, 2 künstliche Hüften. Gegen einen Mann, der 130 Kilo wiegt. Ja. Klingt eigentlich nach einer YouTube-Challenge. Ist es aber nicht.
Ja, das Ding ist halt, Ustinov ist ja jetzt auch kein Skill-Wunder. So, ne? Aber ich würde sagen, schon hat er mehr Skill als Char. Er hat mehr Power als Char. Und so diese.
Größer, besser Reichweite, ne?
Ja, genau. Also, es liegt eigentlich, ich sehe, klar, Char ist jünger, aber ich sehe so, aber Ustinov sehen würde ich jetzt auch nicht als irgendwie verbraucht oder so ansehen. Hm. Also, auch gegen Pulev hat er auch recht solide mitgehalten, muss man ja sagen. Und ja.
Pulev ist halt besser als Char.
Ja. Und
gut, wobei Ustinov ist natürlich auch so ein Typ, der ein bisschen lethargisch ist im Ring. Er bringt natürlich auch nur, ich weiß nicht, die riesen Workrate, er macht auch sehr wenig. Das ist so bestimmt auch relativ geschickt angesetzt. Ich denke, man Char macht das nicht aus Spaß. Der wird auch ein bisschen, was er da ansetzt. So. Und wie gesagt, ich gehe davon aus, dass die irgendwie gucken wollen, dass sie das nach Punkte schaukeln am Ende des Tages.
Ja.
Der Ustinov, wie gesagt, der wird dich halt nicht 12 Runden dominieren oder so. Ne? Also der lässt ja auch Spielraum, der macht nicht so viel. Char macht da schon was mehr. Hat eine ganz gute Doppeldeckung. Der wird dich dahinter verschanzen, dann ein bisschen explodieren in der Runde und dann gucken, dass er halt so im Abraham-Style quasi durch so ein paar Mal explosieren, die Runden halt stiehlt. So, ne? Das, denke ich, wird die Taktik sein, dass man es am Ende des Tages dann irgendwie hier in Deutschland dann nach Punkte dann kriegt. So, das wird die Taktik wahrscheinlich sein. Aber wie gesagt, ich rede da immer so, wenn es neutral abläuft, dann wird Ustinov gewinnen.
Ja, wobei Char hat natürlich schon manchmal sehr überrascht. Ne? Also er hat schon teilweise Gegner besiegt, wie ich erinnere mich an den Eirich-Kampf. Um den Eirich einmal so wirklich zu treffen, hat er
Wahnsinn,
den
K.O. geschlagen. Wie er
runtergegangen ist.
War
brutal. Also Wahnsinn. Das war...
Der Bodyshot, der war... Boah.
Außergewöhnlich. Ja. Oder andere Leute haben, wurde uns zumindest berichtet, mit irgendwelchen Verletzungen gegen ihn gekämpft und aufgegeben und...
Ach, ne, ja, wie hieß er denn auch gleich, der gute Mann? Aus Russland, glaube ich. Der hat auch ganz
plötzlich gekriegt. Das war damals auf der Stieglitz-Undercard 2013.
Bakdorf, ja genau. Ja.
Ja, und danach...
Da ging nichts mehr.
Wiegte jetzt nicht so, als hätte man hätte eine Verletzung. Aber da gab es schon erstaunliche Dinge auf jeden Fall in der Karriere von Manuel Char.
Also. Auch erstaunliche Punkturteile des, teilweise. So, also.
Vielleicht schlägt er auch Hände, die nicht so schnell sind, dass wir die gar nicht sehen. Ist natürlich auch denkbar. Ne?
Eben, jetzt auch durch die neue Hüfte, vielleicht auch neue Maid-Bewegungen
allgemein. Schlag, ja.
Genau, genau. Da sind ja durchaus Dinge zu erwarten, die wir vielleicht noch nicht gesehen haben von ihm.
Ja, natürlich. Ne? Vielleicht sind da irgendwelche Motoren mit eingebaut oder so, man weiß es nicht. Was da so heute die Technik so möglich macht. Ne? Nein, aber ich stelle mir das. Also mir ist zumindest kein wirklicher Leistungssportler bekannt, der mit einem künstlichen Hüftgelenk jetzt noch nennenswerte sportliche Erfolge erzielt hätte. Also generell ist es ja sowieso mit künstlichem Hüftgelenk also schwierig, solche Sportarten wie Boxen, wo man sich ja doch teilweise etwas unkonventionell irgendwo bewegt oder Fußball oder so, das kann man ja nicht mehr wirklich spielen, oder täusche ich mich da, Robert?
Ist mir jetzt nicht bekannt, dass das jetzt nicht geht, aber von der Wahrscheinlichkeit ist es halt deutlich geringer, weil es halt ein künstliches Gelenk ist und kein natürliches Gelenk mehr.
Ja.
So, und wenn du ein neues Hüftgelenk brauchst, dann ist ja auch die Umgebung schon entsprechend auch mit abgenutzt. Also von daher, glaube ich nicht.
Nee, also irgendwie so Laufsportarten auf jeden Fall definitiv nicht. Mag sein, was Zuka oder sowas, da geht sicherlich noch was voran. Aber...
Golf.
Ja, aber auch da so, das ist ja auch alles schwierig, ne? Das ist ja auch mal ein Indiz dafür, dass irgendwie andere Sachen nicht stimmen, wahrscheinlich, ne? Sondern ich weiß nicht, ob die Beine dann gleich lang sind oder. Ja, weiß ich nicht. Es ist schwierig auf jeden Fall. Man wird sehen. Aber ich bin auf jeden Fall sehr gespannt auf dieses Event. Und ich bin mal gespannt, was für Gürtel es dann am Ende des Tages da gehen wird. Also ich freue mich schon, bin jetzt schon echt gespannt drauf, was da für Gürtel alles so angeschleppt werden.
Ne.
Es wird sicherlich interessant zu sehen sein. Also das ist schon beeindruckend. Aber ja. Aber dass man damit mit so einer Veranstaltung wirklich Geld verdienen kann, kann ich mir nur schwer vorstellen. Aber man wird sehen. Ja, jedenfalls ist der Diamant wieder zurück. Ein anderer, der zurück sein wird am 25. November, ist Sergei Kovalev, der ja bekanntlich zwei Niederlagen gegen Andrei Ward hatte, aber jetzt in den Niederlagen jetzt in der zweiten, aber auch nicht wirklich ganz schlecht aussah, das kann man ja auch nicht sagen, kämpft gegen Vladislav Schabranski. Schabranski, jemand, der eigentlich durchaus solide aufgebaut wurde, auch guter Amateur war, dann die Lage eingefahren hat gegen Sullivan Pereira, der aber auch wirklich, wirklich stark ist. Also es ist ein grundsolider Mann. Und ja, der wird gegen Kovalev kämpfen. Für mich ganz klar, Kovalev in dem Kampf der Favorit, trotz seiner zwei Niederlagen.
Die Frage ist aber, wie wird er kämpfen nach zwei Niederlagen? Weil das hinterlässt ja auch bei der Psyche so ein paar Spuren. Du hast ja auch gesehen bei David Price, als der damals noch nicht niedergeschlagen wurde von Thompson, da war der, hat er sich ja ganz anders bewegt, all drum dran. Und seitdem der die Niederlage hatte, ist er nie wieder auf den grünen Zweig gekommen.
Ja.
Und den haben sie ja auch schon als Dominator gefeiert oder kommenden Mann im Schwergewicht.
Ja. Aber ich meine, schlechte Gegner hat er nicht geboxt. Er hat auch ordentlich K.O.-Quote, der Schabranski. Und der hat ja auch mal gut mitgehalten. Also so Leute wie Gonzalez oder Pereira sind echt richtig gute Jungs. Ne? Und die muss man auch erstmal besiegen. Klar, gegen Gonzalez war es natürlich umstritten und gegen Pereira ist er dann K.O. gegangen. Aber er ist auf jeden Fall kein schlechter Mann. Er ist auf jeden Fall ein echt guter Gegner für so einen, ja, weiß ich nicht, ob man es Comeback nennen kann, das benutzt man ja so inflationär, aber ist okay, auf jeden Fall nach den beiden Niederlagen für Kovalev, der Gegner. Und aber ich lehne mich einfach mal aus dem Fenster. Ich glaube nicht, dass Kovalev zerstört ist. Er ist jetzt auch nicht uralt, schon älter, aber nicht uralt. Ich glaube, er wird Schabranski zerstören und damit zurückkommen. Also ich würde hinten heraus 7-8 K.O. für Kovalev tippen, obwohl Schabranski ihn sicherlich fordern wird.
Das kann man so stehen lassen.
Ja, wie weit wird man sehen. Sonst vielleicht noch auf der Undercard, ja, Jason Sosa gegen Robinson Castellanos, Sullivan Barrera, die eben angesprochene, der bisher nur eine Niederlage hatte und die ist gegen Ward, auch ein echt, echt guter Mann. Kämpft gegen Felix Valera, der eine Niederlage hat, und zwar gegen Bivol, den wir auch schon eben erwähnt haben. Und auch, ja, ne, er ist nicht so mega unglaublich enttäuscht hat. Also, okayer Kampf auf jeden Fall. Jetzt, da wird Barrera wahrscheinlich schon gewinnen, aber ist okay für eine Undercard auf jeden Fall. Ja. Dann gibt es vielleicht noch was wir erwähnen sollen. Vielleicht noch das, ja, in Russland gibt es noch ein Event am 27. November. Sergei Kuzmin wird dort kämpfen gegen unseren, einer Liebling, vielleicht von mir, Amir Mansur. Ein Mann, der ewig im Gefängnis saß und dann zurückgekommen ist und eigentlich auch echt gute Kämpfe gemacht hat. Also gegen Cunningham, ja, Dritten, sagen wir einfach mal, verloren oder knapp verloren, ne? wie man es will. Ein Draw gegen Gerald Washington, den wir eben erwähnt haben, der jetzt und ein Kampf gegen Brazil, wo er dann nach 5 Runden aufgegeben hat, aber er hat Brazil auf jeden Fall auch am
dominiert.
Punkt. Genau.
Und dominiert. Und das muss man sagen. Er hat sich ja irgendwie auf die Zunge gebissen und hatte die Nase zu.
Ja, und das ist natürlich auch ja, gegen Washington hätte ich es vielleicht auch geben können. Und so, es ist ja jemand, der trotz seiner 45 Jahre, es ist ja jemand, der halt immer noch super gefährlich ist, ne, für alle Kämpfer.
Und immer noch fit.
Immer noch super fit. Und ja, schon eindrucksvoll. Und er kämpft halt gegen Sergei Kuzmin, der ungeschlagen ist. Er war wahrscheinlich schon Amateur, aber mir ist jetzt ja nichts großartig zu bekannt. Und ja, mal gucken. Also ich bin da gespannt. Also ich weiß nicht wirklich, was Kuzmin wirklich kann. Aber es könnte ein richtig schöner War geben. Also weil die Kämpfe von Mansur sind immer
unterhaltsam.
Ja, sind immer ansehnlich. Mansur immer fit, immer aktiv, gibt immer Vollgas. Und das könnte, es ist auf jeden Fall so ein Kampf. Ich weiß nicht, was man sich da... Ich meine, gut, das ist ein WBC International Titel. Aber wäre ich Sergei Kuzmin, ich würde mir nicht Amir Mansur als Gegner holen. Also das weiß ich nicht, warum man das macht. Aber ja, ist auf jeden Fall ein geiles Ding, auf jeden Fall, was da in Moskau ist. Auf deiner Karte vielleicht noch bekannt im Super Lightweight, Eduard Tojanowski, der ein bisschen gelobt wurde, aber dann überraschend gegen Julius Ndongo verlor. Der dann wiederum von Crawford vernichtend geschlagen wurde. Und Tojanowski kämpft gegen den ungeschlagenen Carlos Manuel Portillo. Ja, ein Mann, kannst du auch nicht viel zu sagen. Der sieht eindrucksvoll aus, der Rekord, 21 Kämpfe, 21 Siege. Aber der hat fast nur in Paraguay gekämpft und ja, Hat dann in Australien wahrscheinlich einigermaßen überraschend einen Kampf gewonnen. Aber ja, ich würde jetzt auch Tito jetzt keine Wunderdinge wahrscheinlich erwarten. Aber man weiß halt nicht, was er kann. Aber ich denke doch schon, dass Trojanowski das ihn da gewinnen wird. Auf jeden Fall, da wird es bestimmt irgendwo aus Russland, kriegt man eigentlich immer ganz gut irgendwo Streams und ja, auf jeden Fall Kusmin gegen Mansur, auf jeden Fall. Was sicherlich recht sexy ist. So. Wenn man es jetzt so abgesehen, wir haben ja angefangen vorhin von Joshua und Wilder zu reden und wenn man so sieht, was danach kommt, also ich finde, Mansur ist ja jetzt auch nicht, also hinter diesen Elite-Contender wie Povetkin oder Ortiz, aber es ist dann vom Rest ist Mansur jetzt auch nicht so weit entfernt. Ne? Also so Mansur gegen Wilder wäre doch nicht schlecht. Ich denke, das würden wir alle auch nicht ungern sehen. Ne?
Nö. Wäre zumindest attraktiver als die wären. Drei.
Ja, klar.
Oder als drei Stevens.
Genau, oder auch attraktiver als ein Christian Hammer zum Beispiel. Oder Malik Scott, einer von diesen Punchlosen, sagen wir mal. Also so ein Mann wie Hammer oder so ist zum Beispiel auf 9.
Punchlosen, das klingt wie so eine Gruppe bei Game of Thrones. Das sind die Punchlosen. Die verfügen über keine Schlagkraft.
Aber ich meine, ihr würdet, wenn mir jetzt verkünden würde, irgendwie gut, Hammer kämpft jetzt gegen Poet gehen, aber jetzt angenommen, weil das nächste Gegner wäre Christian Hammer oder nochmal Malik Scott. Man würde jetzt ja nicht unbedingt gerade in Freudentränen ausbrechen, weil man einfach weiß, punchlos. Nein, das wird nichts so. Ne?
Wie würdest du denn Christian Hammer gegen Malik Scott sehen?
Ah, das wäre natürlich interessant. Ne? Ja. Das wäre natürlich ein Traum-Match-up. Das würde Enrico Köhling wahrscheinlich auch sehr gefallen, dieser Kampf. Ich weiß es nicht, dass jetzt frech ist, das zu behaupten, aber.
Okay, ich sag mal, ich brauche eine beantwortete Frage, bevor ich darauf antworten kann. Wo findet der Kampf statt?
In Amerika.
Scott.
Da gehe ich auch mit.
In Rumänien?
Hammer.
Da wahrscheinlich dann eher.
In Monaco?
Wer ist der Veranstalter?
Ja, also generell ist es eine enge Ansetzung, ne? Ja, schwierig.
Ja. Ja. Ansonsten?
Hammer alles.
Hammers. Ja. Irgendwie großartige, besondere News gab's so nicht. Habt ihr da noch irgendwas vernommen, was man unbedingt erwähnen müsste?
Ich weiß leider nichts.
Bis auf die Sache mit Fury, die ich vorhin schon erwähnt habe, dass er wahrscheinlich Anfang des Jahres irgendwann gegen Briggs wohl antreten soll, falls er die Lizenz denn kriegt.
Ich würde gerne sehen, also das wäre so.
Wäre auch ein cooler Aufbau, was heißt Aufbaukampf, also Comeback-Kampf, besser gesagt. Ich meine, Briggs jetzt als Aufbaugegner zu bezeichnen, ist auch böse. Wäre wahrscheinlich dann so, aber ja, finde ich als Comeback-Kampf auch akzeptabel. Also die ersten drei Runden können dann vielleicht sogar interessant werden.
Let's go, Champ! Das ist ja wieder, ja.
Ja, und auch vorher, der Trash-Talk ist doch geil.
Ja, das wird natürlich, das wäre richtig sein.
Nice.
Ja, also das wird natürlich eine Show werden. Gut, aber bis dahin freuen wir uns erstmal auf die andere Show da, Char gegen Ustinov und so. Mal gucken, was das so alles so gibt. Und ja, wenn wir die nächste Folge aufnehmen, wissen wir noch nicht ganz genau, aber wir streben auf jeden Fall eine an, würde ich sagen, auf jeden Fall vor Lomachenko gegen Rigondeau, weil der ist ja doch so der Leckerbissen, den es doch gibt in diesem Jahr. Sonst gibt es noch, ja, Saunders Lemieux ist auch noch recht sexy. Und ja, aber ich denke, so das nächste Folge dann wahrscheinlich so Ende November oder Anfang Dezember wird die dann kommen. Ansonsten danke fürs Zuhören. Und sonst, wenn ihr Fragen habt, Anregungen oder so, immer schreibt uns, meldet euch. Ja, dann bis zum nächsten Mal.
Bis dann.
Servus.